Laufen ist einfach. Der Podcast von und mit Julian Fitschen und Laufen.de.
Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Laufen ist einfach hier, der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de. Und heute habe ich ein Thema für euch, das euch alle brennend interessieren müsste, sollte, dürfte, wird. Denn es geht um die perfekte Ausrüstung für, ja, fürs Laufen. Ihr habt es euch vielleicht fast schon gedacht. Und da habe ich einen Typen für euch am Start. Der ist genau in dem Bereich seit vielen, vielen Jahren. Ich kann das manchmal gar nicht ganz glauben, seit wie vielen Jahren tatsächlich. Aber der ist wirklich einer, der sich ganz genau auskennt, der ganz genau weiß, welcher Schuh für wen, welche Laufjacke warum, welche GPS-Uhr warum, sollte man mit Sonnenbrille laufen, um damit noch cooler auszusehen oder was auch immer. Einer, der wirklich weiß, um was es geht. Denn ich habe heute für euch hier am Start den Marc Böhme von Bunert Essen. Ja, einer meiner absoluten Lieblingslaufshops weltweit. Das kann ich wirklich so sagen. Es gibt da so, ne, also 3, 4, die ich ganz, ganz hoch aufhänge. Und die sind vorne mit dabei. Lieber Marc, schön, dass du da bist. Finde ich geil.
Hallo Jan, freue mich auch. Ebenfalls Grüße nach Mettmann. Und ich freue mich auf eine schöne Zeit mit dir.
Ja, ich auch total. Also hätte ich eigentlich schon viel früher machen müssen. Ich bin da doch regelmäßig auch bei irgendwelchen Aktionen immer bei euch am Start und denke immer so, Mann, mich fragen die Leute so oft nach den richtigen Schuhen. Und ich sage dann immer, naja, bin ich eigentlich kein Experte drin, weil ich irgendwie 20 Jahre immer nur mit der gleichen Firma rumgerannt bin und dann ab und zu mal vielleicht noch was anderes getestet habe. Eigentlich muss ich doch ganz dringend mal so einen Typen wie dich hier als Mikrofon holen, der uns da ein bisschen was dazu erzählt, wo für welchen Typen welches Material einfach sinnvoll ist, wo man vielleicht auch mal Quatsch auf den Markt gebracht hat. Ja, ich glaube, du kannst wahrscheinlich auch was über die größten Laufschuh-Fails erzählen, die so in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind. Ne, von daher wird eine krasse Folge heute. Aber erstmal, ne, wir machen einen Podcast. Das heißt, ich kann dich sehen, ich kenne dich, unsere Zuhörerinnen und unsere Zuhörer noch nicht. Deswegen erzähl uns doch gerne erstmal so ein bisschen was von dir als Typ. Wie bist du überhaupt zum Laufen gekommen und wie bist du letzten Endes auch beruflich da gelandet, wo du dich jetzt ja auch seit eben vielen Jahren austobst?
Na, das ist eine ganz spannende Geschichte. Also zum Laufen bin ich eigentlich, wir sind ja unter uns hier, ne?
Ja, klar. Hören keine 10.000 Leute zu, also zumindest nicht alle gleichzeitig. Ja.
Ich bin vom Kiffen zum Läufer gekommen. Okay. Also ich habe in der Jugendzeit so mit 13, 14 angefangen zu rauchen, habe auch so einen Schachtel am Tag, habe ich mir weggezogen. Und
als 14-Jähriger?
Ja, wir sind aber unter uns. Ja, und dann mit 16 fing es dann mit der Kifferei an. Und dann habe ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Und mein damaliger Ausbilder war Marathonläufer. Und der meinte, es wäre nicht gut, wenn ich nach Feierabend immer direkt ins Duisburger damalige Eschhaus gefahren bin. Denn das Eschhaus war halt Zentrum, sage ich jetzt mal, der ausgeflippten Szene und auch der Drogenszene. Und da ich zweisprachig aufgewachsen bin, konnte ich mit den Marokkanern immer ganz gut und konnte umsonst mitkiffen. Das war quasi mein zweites Zuhause. War nicht ganz so doll. Und dann hat er mich mal gefragt, wie es denn mal so wäre mit Laufen. Da habe ich gesagt, ja, so Sport, nö, ist nicht so mein Ding. Aber der hat mich tatsächlich dann auch rangekriegt. Und hat mich mitgenommen zu seinen Trainingseinheiten. Die wurden dann auch immer mehr. Und tatsächlich bin ich dann vom ersten Schritt an, weiß noch, Regattabahn Duisburg, 27 Minuten, total tot. 10 Monate später stand ich im Mai 1985 beim Höchstmarathon an der Startlinie und bin meinen ersten Marathon gelaufen. Und er, der liebe Friedhelm Abel, den ich hier auch nennen darf, der hat mich dann auch begleitet, so bis Kilometer 39. Und dann sagt er so, jetzt kannst du abhauen. So doof und wie so naiv ich damals war, habe ich das auch gemacht. Man wollte ja seinem Chef damals zeigen, was man kann. Ich wollte das. Und heutzutage würde ich sagen, total bescheuert. Warum laufen wir nicht die letzten drei auch zusammen? Weil ja, wäre viel schöner gewesen, gemeinsam Zieleinlauf hinzukriegen. Ja, und bin dann nach 3:39 ins Ziel gekommen und habe gedacht, naja, ist ja eigentlich ganz easy, so ein Marathon. Und das war so mein erster Einstieg vom Kiffer zum Läufer.
Wie alt warst du dann damals?
Ich war 19.
Mit 19 an, krass.
19 meinen ersten Marathon gelaufen. Und danach war es dann auch nicht mehr mit Kiffen und Raucherei. Dann habe ich aufgehört. Und ich sage ja, ich bin dann irgendwann mal so leistungsorientierter Breitensportler geworden. Und habe halt Spaß dran bekommen. Das ist halt jetzt mein Leben geworden. Ne? Ja. Und wie ich zum Laden gekommen bin, mir direkt weitererzählen darf, dann, das war auch eine witzige Geschichte, weil ein Trainingspartner von mir war Jörg Bunert. Und der ist, lass mich nicht lügen, ich glaube 1995 umgezogen von seinem kleinen 70, 80 Quadratmeter Laden in den großen Duisburger Bunert-Laden, den es jetzt noch gibt auf dem Sternbuschweg. Und damals brauchte er dann noch jemanden, der ihm hilft. Samstags hatte er da ein bisschen Not am Mann. Und ich hatte zwar halt meinen Job, ich war ja Speditionskaufmann zu der Zeit, aber es hat mir Spaß gemacht und habe mich samstags immer nebenbei bei ihm gejobbt. Und so bin ich einfach da reingekommen. Dann bin ich irgendwann nach Portugal gezogen, kam dann zurück aus Portugal, weil ich da nicht richtig Fuß gefasst habe. Und bin dann wieder zurück zu meinem alten Arbeitgeber. Und der wollte mir dann irgendwann eine Niederlassung in Paris übergeben. Da habe ich dann abgesagt, weil ich ja gerade aus Portugal kam. Dann 2 Jahre später Brüssel. Und irgendwann wusste ich, du musst hier weg, weil das ist ein Karrierebruch. Gibt nichts mehr. Und dann habe ich mich mit Jörg Bunert beim Training drüber unterhalten. Und dann kam der auf die Idee, lass uns doch zusammen einen Laden in Essen aufmachen. Ja, und so ist der Laden dann am 11.01.97 eröffnet worden, damals noch an alter Adresse auf der Rüttenscheider 261.
Ja, und war das dann nicht ein Riesending auch für dich, dann also da in die Selbstständigkeit zu gehen? Oder war das so, dass du einfach dadurch, dass du den Jörg jetzt einfach gut kanntest und dem irgendwie schon lange über die Schulter geschaut hast, dass du das Gefühl hattest, da das Risiko auch einschätzen zu können? Weil, ja, damals gab es auch schon viele Läufer, aber so die Masse, oder war das schon die Zeit? Ging gerade erst los, oder?
Ja, das weiß doch. Also erstmal, um deine erste Frage zu beantworten, ich wusste aufgrund meiner Sprachkenntnisse mit Französisch, Portugiesisch, Englisch, kriege ich einen Job in der Spedition immer wieder.
Okay.
Also einen Weg zurück hätte es gegeben. Hat damals auch mein damaliger Arbeitgeber mir auch ganz klar gesagt, wenn was ist, ganz gerne zurückkommen, wenn es schief geht. Von daher war das Risiko eigentlich übersichtlich. Mein Vater der wollte mich killen. Du kann nicht sagen, du bist bei der viertgrößten Spedition Deutschlands, kannst hier Karriere machen und wirst Schuhverkäufer. Geht gar nicht. Ne? Aber ich habe halt gedacht, Laufen ist meine Leidenschaft und ich mach's einfach. Und dann bin ich in den Stadtwald in Essen, bin immer laufen gegangen, habe Zettel verteilt, demnächst in Essen, und bekam dann das Angebot, brauchen wir eigentlich hier gar nicht. wir haben ja Runners Point und eigentlich mehr brauchen wir hier gar nicht. Und ja, war natürlich sehr motivierend. Das Ganze. Genau. Und das fing auch alles ganz klein an. Also ich war dann damals in dem kleinen Laden, der war immer, ja, klein, aber immerhin 160 Quadratmeter groß. War ich dann wochentags meistens alleine und samstags kam dann eine Aushilfe. Das reichte dann auch, ne? Und dann hat sich das so langsam entwickelt und dann sind wir dann 2017 sind wir dann umgezogen jetzt auf die Rue 184, also sind das 300 Meter weiter Richtung Innenstadt und haben jetzt halt mit dem großen 400 Quadratmeter Laden einfach Platz auch für nicht nur mehr Auswahl, aber auch für eine vernünftige Laufbahnanalyse, was ja viel natürlicher ist als auf dem Laufband. Und natürlich auch für, kennst ja meine Leidenschaft, für meine Community-Arbeit, für meine Veranstaltungen, die ich im Laden sehr, sehr gerne halt mache.
Ja, genau, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch so das, was ich besonders an deinem Einsatz schätze und was, glaube ich, auch die Kunden ganz, ganz viel schätzen bei euch. Das ist ja ganz schnell weggegangen von dem, ich bin eben Schuhverkäufer, sondern du bist eigentlich ein Eventveranstalter. Ne? Also nicht nur Lauf-Events, sondern auch in dem Laden-Events, Lauftreff regelmäßig am Baldener See und hier und da und immer und überall dabei. Ich denke jedes Mal nur so, wenn ich irgendwie mal sehe, jetzt hat der Marc mal Urlaub. Ach nee, da ist er ja doch wieder nur im Trainingslager oder hier sind noch irgendwie 350 Kunden mit, wenn er wieder nach Texel fährt und da mal irgendwie mal eine Woche entspannen könnte eigentlich. Ist das auch irgendwie so gewachsen oder hast du dir das auch beim Jörg abgeguckt? Weil ich glaube, so in der Intensität hat er das damals ja auch noch nicht alles gemacht. Ne? Ich erinnere mich ja noch sehr gerne an unsere gemeinsame AIDA-Reise und so. Ne? Da haben wir auch schon einiges zusammen gedreht. Aber Wahnsinn, was ihr da alles durchzieht.
Ja, also Jörg war mehr der Reisemensch. Ne? Der hat ja wirklich tolle Laufsport-Buhne, hat Reisen gemacht nach New York. Wie du sagtest, auch unsere legendären AIDA-Touren. Da denke ich auch sehr, sehr gerne dran zurück. Das war ja so Anfang der 2000er bis 2011, 2012 muss das gewesen sein. Das war Jörgs Ding. Diese Community-Geschichte ist tatsächlich meins. Und den Lauftreff hab ich auch ins Leben gerufen vor 10 Jahren, genau. Wir haben dieses Jahr 10-Jähriges, beziehungsweise wir haben im Dezember 10-Jähriges gefeiert, sind jetzt halt im 11. Jahr mit dem Lauftreff. Und das ist meine große Leidenschaft. Und das ist auch nicht gestellt oder das ist auch nicht irgendwie, weil ich die Leute in den Laden dadurch kriegen will, sondern das ist wirklich meine Leidenschaft, die natürlich auch dazu führt, dass der ein oder andere zu uns in den Laden findet, ganz klar. Aber das macht mir einfach enorm Spaß, den Leuten halt schöne Veranstaltungen zu bieten. Und da haben wir wirklich auch geile Sachen gemacht, wie zum Beispiel, ich habe irgendwann gesagt, Leute, pass auf, 75 Leute kriegen Platz, mehr habe ich nicht und dann machen wir was Schönes. Und dann wussten sie halt noch nicht genau, was kommt. Und haben uns am Baldersee getroffen. Ich hatte Kleidertransport vorbereitet und den Leuten auch gesagt, bringt bitte trockene Sachen mit. Und dann natürlich auch dann kurz vorher auch gesagt, was dann da passiert. Dann haben sie Testschuhe von Saucony damals am Fuß bekommen und sind dann damit 18 Kilometer die Ruhr entlang gelaufen, Richtung Mülheim. Und dann sind wir da auf ein Partyschiff gestiegen und haben 3,5 Stunden abgefeiert bis zum Äußersten. Die Leute haben vom Ufer geguckt, die haben gesagt, das gibt's nicht. Es war Traumwetter, es war im Sommer. Und wir hatten einen fantastischen DJ dabei, hatten lecker Essen an Bord, lecker kühle Getränke und es ging wirklich die Post ab, legendär. Und der DJ, der hat mich immer zur Seite gesagt, das gibt's doch gar nicht. Die sind gerade 18 Kilometer gelaufen und jetzt feiern die noch 3,5 Stunden auf dem Boot ab und wirklich ohne gelogen. Nach 10 Minuten waren alle auf der Tanzfläche. Also das sind halt die Dinger, da kriege ich Gänsehaut, weißt du? Dann denke ich, sich wieder gelohnt, das Ding auf die Beine zu stellen. Ne? Ich gebe noch ganz, ganz viele andere Sachen, aber das war halt auch so ein Ding, das so ein bisschen außergewöhnlich ist, halt weit weg, weit ab von nur mal eben eine Runde mit Testschuhen um den See zu laufen. Was wir natürlich auch jede Woche anbieten. Klar.
Ja, also ich erinnere mich tatsächlich auch, ja, also AIDA-Kreuzfahrt war damals genial, das war sehr, sehr lustig, hattet ihr organisiert, da war dann Mocky noch mit dabei und Ulrike Maisch und so, ne, und dann sind wir da wirklich von einer Insel auf den Kanaren zur nächsten geschippert, überall hattet ihr irgendwie ein cooles Laufevent organisiert, richtig, richtig witzig, woran ich aber auch immer sehr, sehr gerne zurückdenke, ja, jetzt wirst du wahrscheinlich auch gleich wieder grinsen. Kenia-Event bei Pudert Essen mit Udali kochen und zu Kumawiki.
Im ersten, ja, im kleinen Laden noch. Ja, das hat gestunken wie die Pest. Bei mir im Büro war ja die kleine Küche. Und dann hast du da gebrötschelt und das roch dermaßen. Das habe ich, glaube ich, 3 Wochen nicht rausgekriegt. Aber ich glaube, in den kleinen Laden passen ja gar nicht so. Bei so einem Event hatte ich im kleinen Laden, glaube ich, 25, 30 Leute oder so. Kann das sein?
Hatten wir das denn wirklich das Event auch im Laden oder hatten wir damals das Event auch schon in der größeren Bude und haben nur bei dir gekocht? Ich krieg's nicht mehr ganz auf die Kette. War das tatsächlich noch komplett im Laden? Okay. Ich weiß, genau, aber irgendwann haben wir ja auch mal tatsächlich Event gemacht dann, dass wir tatsächlich ganz anders einen ganz großen Raum hatten. Ich glaube sogar von der AOK auch damals schon. Genau. Und da haben wir dann irgendwie 120 Leute oder sowas gehabt. Aber das war ein paar Jahre später. Ja, genau.
Ich komme nochmal zurück auf unsere AIDA-Tour. Ja. Da muss ich mal für alle, wir sind ja unter uns, ne? Aber ich muss sagen, der Jan war relativ schnell verschwunden. Mocky war bis zum Schluss auf der Tanzfläche. Ulrike auch. Aber Jan war relativ schnell weg. Der große Tänzer bist du nie gewesen. Ne?
So gar nicht. Ne? Party kannst du mich eher in die Tonne treten. Laufen geht ganz gut, aber nochmal Tanzfläche Gas geben und nochmal Cocktail trinken oder sowas, eher selten. Ja, nee, das bin ich zu unbeweglich und zu schüchtern, das kann ich nicht.
Ihr wart ja alle noch im Saft damals, ne? Da war ja.
Yeah. Direkt nach der Europameisterschaft war das damals, genau. Also ich weiß nicht, ob es sogar 2006 war oder 2007, ich glaube ja. Aber das war echt krass, aber auch mit dieser Kombination dann da und so, ne? Und echt super, super lustige Läufe. Das war echt eine witzige Klamotte. Ja, mit der Ulrike Meisch habe ich zwischendurch auch noch mal einen Podcast aufgenommen. Da hatten wir damals auch noch mal drüber gequatscht. Das war auch witzig.
Ja, Uli war auch mit dabei. Die war auch immer mit schön der Anytime-Bar, hieß das Ding, glaube ich, auf der Agenda.
Ja.
Und ja, das waren schöne, schöne Abende. Die gehen aber auch tief in die Nacht hinein. Das weiß ich noch. War eine tolle Zeit, auf jeden Fall.
Genau. Und diese Kochaktion da bei euch war auch super. Nachher habe ich irgendwie noch zu hören gekriegt, dass ihr selbst irgendwelche Klamotten dann nicht mehr so gut verkaufen konntet oder sowas, weil auch die Bekleidung, die im Laden hing, dann noch nach Tsukuba Wiki gerochen hat, war ein bisschen suboptimal.
So ist es. Aber sicher, das sind die Dinge, da erinnert man sich ja gerne dran. Wenn es nicht passiert wäre, ne, dann wäre es ganz
normal. Genau. Nachher ist es dann immer schön, ne? Nachher ist es dann immer schön. Und in dem Moment haben wir geflucht, oh, Fitschen, was machst du da wieder für Quatsch? Aber war sehr schön, weil das war tatsächlich damals auch so ein bisschen der Auftakt zu dieser großen Kenia-Tour, die ich da gemacht habe. Mache ich ja jetzt manchmal auch noch so, Wunderläuferland Kenia, das Event. Und bei euch war, glaube ich, so das erste oder zweite Ding, das wir da irgendwie gemacht haben. Und dann eben reihum hier in der Region auch so einiges dazu. Dieses Jahr mache ich, glaube ich, auch noch 2 oder 3 so Dinger. Aber damals in dem Jahr, da war das Buch gerade ganz neu, da war da irgendwie wirklich, weiß ich, 15, 20 so Vorträge gemacht, irgendwie deutschlandweit. War sehr, sehr lustig. Und das mit dem Kochen war aber dann auch so ein Learning, das haben wir dann danach ein bisschen anders veranstaltet.
Ja, genau. Aber ich muss auch sagen, wenn ich sehe, wie viele Kunden noch mit deinem Kena-Bändchen rumlaufen, auch mein Schatzi ist damit unterwegs, also das Ding ist echt sehr, sehr beliebt. Und ich habe auch die Bilder, ich habe natürlich eure Reise, eure letzte Reise verfolgt. Mhm. Also Chapeau, ganz, ganz tolle Geschichte. Und die werde ich auch sehr, sehr gerne weiterempfehlen in unserem Kreis, da mal mitzulaufen und mitzufahren mit euch.
Dankeschön. Ganz toll. Ja, können wir noch drüber reden, was du noch machst, wenn du demnächst dann in Ruhestand gehst oder sowas. Vielleicht ist dann auch noch mal Zeit für irgendwie mal eine Kenia-Tour mit mir oder so. Müssen wir mal gucken. Ja, warum nicht? Aber ich habe tatsächlich 1000 Armbänder habe ich mitgebracht, jetzt aus Kenia dieses Jahr. Hab Schiss gehabt, dass ich beim Zoll rausgezogen werde. Wie gesagt, wir sind ja unter uns. Aber demnächst, wenn ich wieder Veranstaltungen habe, kann ich wieder welche verteilen. Nach wie vor, Postversand gibt's leider nicht, ihr Lieben, bevor jetzt wieder die Anfragen kommen hier nach dem Podcast. Denn habe ich 10-mal versucht und 9-mal sind die Dinger zurückgekommen, weil Jan, das ist zu klein, Jan, das ist zu groß. Also mit den Größen leider kein Postversand, ihr Lieben. Ihr müsst dann zu einem meiner Events kommen, ja, oder eben zu dem Event von Marc und mir, wenn wir wieder gemeinsam irgendwie was machen. So, aber wir wollten gar nicht so viel über Kenia reden, sondern wir wollten ja eigentlich über dich reden und vor allem über deinen Laden auch reden und darüber, was die Leute für Ausrüstung brauchen, wo es anfängt, wo es aufhört, ne? Laufen ist einfach, ist ja immer das Motto meines Podcasts hier und das bedeutet auch, dass man im Prinzip fürs Laufen jetzt verglichen mit anderen Sportarten relativ wenig Ausrüstung braucht. Ne? Ich sage immer, liebe Leute, gerade wenn ihr einsteigt, ein paar gute Laufschuhe und da wirklich einfach beim Spezialisten beraten lassen, ne? Gerade wenn man keine Ahnung hat, super wichtig, wenn es um die Schuhe geht. Ganz ehrlich, wir wissen ja beide, du ganz besonders, wenn man erstmal angefangen hat, kommt dann eben doch natürlich die 2., 3., 4., 5. Hose dazu und das natürlich auch bei den Shirts und dann will es auch irgendwann die schöne GPS-Uhr sein, ne? Und dann hat man hier nochmal und vielleicht noch einen Laufrucksack. Hä? Ja, ist ja alles okay, ne? Wir leben ja auch beide so ein bisschen von dem Sport, aber grundsätzlich diese Schuhe, die sind es und deswegen fände ich es cool, wenn ich weiß, ne, keine Diagnose durch die Hose und hier Fernberatung über einen Podcast ist sowieso schwierig, aber kannst du uns tatsächlich so ein paar Sachen geben, woran man aus deiner Sicht auch eine gute Beratung erkennt und worauf man jetzt achten sollte? Naja, also es hat ja nicht jeder auch so einen Spezialisten direkt um die Ecke und so, ne? Hast du mal ein paar Tipps, Insights so für uns da an der Stelle?
Also mein größter Tipp ist, nach dem, was du gerade gesagt hast, hat nicht jeder einen Spezialisten um die Ecke. So weit weg ist der nicht. Wir haben in Deutschland so viele. Wir haben weit, weit über 100 Spezialisten in Deutschland. Und Leute, setzt euch ins Auto und fahrt da hin oder meinetwegen ums Fahrrad oder fahrt mit der Bahn, falls die mal nicht streiken, wie auch immer. Denn man kann so viel falsch machen. Also wir haben jetzt seit, lass mal überlegen, ich glaube jetzt 1,5 Jahren, genau, haben wir ein komplettes neues Analysesystem bei uns. Ich habe ja 97 angefangen, als einer der ersten in Deutschland übrigens mit einer Videokamera, die ich von zu Hause mitgebracht habe und einem Fernseher.
Ja, geil.
Und hab dann aufgenommen und in der Zeitlupe dann gezeigt, was Lambach ist. Jetzt haben wir echt, wir haben ungelogen für 37.000 Euro so eine Kiste da stehen, mit Druckmessplatte und. Du kannst so viel erkennen. Du kannst teilweise erkennen, dass die Leute eine Fußheberschwäche hatten durch einen Bandscheibenvorfall und. Leute, es lohnt sich. Ja, es lohnt sich wirklich. Kollegen haben alle ein System, unterschiedliche Systeme natürlich, aber alle können echt einiges sehen, was man so gar nicht sieht. Und deswegen, was du sagst, auch eine Beratung mal eben hier, der ist gut oder der ist gut, gibt's nicht. Gibt auch nicht den Laufschuh, es gibt halt deinen Laufschuh. Ne? Und dementsprechend lohnt sich wirklich, wen auch immer zu besuchen in Deutschland, der wirklich den Namen Spezialisten verdient. Gerade jetzt in der Phase, wo halt ein neues Zeitalter da ist mit den Carbon-Schuhen und wirklich, Jan, ich sehe so viel. Ich war jetzt gerade am Wochenende beim Lissabon-Halbmarathon, also da laufen die Leute 2 Stunden in den Nike Alpha Fly und weiß ich und patschen durch die Gegend und du siehst die, wie die, also da, ich reg mich da nur drüber auf. Also,
tut weh, ne? Das sieht wirklich manchmal weh.
Guter Wahnsinn, was du da siehst, ne? Und dann kaufen die Dinger im Netz und tun sich wirklich echt nichts Gutes, ne? Also laufen ist einfach, aber man kann sich auch einfach kaputt laufen, ne? Das ist einfach auch mit dem falschen Material. Deswegen besser mal beraten lassen und gucken, was los ist. Und das Geile ist ja auch, das ist, kommt auch in einen durch, jetzt komme ich gerade so, weißt du, jetzt komme ich gerade.
Ja, ich merke schon, jetzt gehst du richtig steil hier.
Ich hatte den sowieso Schuh Nummer 5. Dann kaufe ich mir den 6., 7., 8., 9. kaufe ich mir auch im Netz, weil der ist ja günstiger. Ne? Und wir kriegen aber als Händler mit, was verändert wird. Und dann bleibt von dem Schuh eigentlich nur noch der Name. Weißt du? Und der Schuh hat sich komplett verändert. Ne? Die kaufen sich halt einen Latschen, der gar nicht zu denen passt. Ne? Und das kann man halt vermeiden, indem man zum Spezialisten geht.
Ne? Ja. Und hast du dann auch oft so Fälle, dass du sagst, die Leute kommen jetzt, also im besten Falle sagt man ja auch, oder hat man zumindest früher gesagt, nimm gerne, wenn du jetzt einen neuen Laufschuh kaufen möchtest, nimm gerne deine aktuellen Schuhe, mit denen du unterwegs bist, nimm die gerne auch mit da zum Verkaufsgespräch, Beratungsgespräch, hast du da auch oft den Fall, dass du sagst, die Leute kommen da mit einem Schuh rein und am liebsten möchtest du also den Schuh einfach nur direkt aus dem Fenster schmeißen, weil du sagst, wie oft kommt sowas vor?
Ach ja, also das ist eigentlich, das ist weniger relevant, weil relevant ist zu sehen, wie der Schuh abgelaufen ist. Mhm. Mal die Einlage rausnehmen, gucken, wie es abgelaufen ist, den Schuh sich angucken, da ist mir eigentlich scheißegal, was die für einen Latschen gekauft haben, ob das jetzt ein günstiger von Discounter ist oder so, weil sie einfach mal probieren wollten. Aber wir können dann vielleicht auch das ein oder andere sehen. Von daher machen wir uns da weder lustig drüber, sondern oder schmeißen die weg, sondern es ist eigentlich ein gutes Indiz für uns, zu sehen, wo setzen wir überhaupt an. Das ist schon wichtig.
Ja, ja.
Und was wichtig ist auch, dass die Leute ihre Socken mitbringen.
Okay. Okay.
Weil manche laufen halt dann in irgendwelchen, sagen wir, Baumwollsocken rum und laufen sich dann blasen, ne, und kommen dann mit dem Schuh wieder rein. Deswegen weisen wir immer darauf hin, Leute, bringt die Socken mal mit, damit wir gucken können, ob ihr auch vernünftige Socken habt zu dem Schuh. Weil du kaufst ja auch keinen Porsche und setzt da einen Klappstuhl rein, sondern packst einen Recaro-Sitz rein. Ne? Deswegen ist halt auch die Einheit zwischen Laufschuh und Socke einfach wichtig. Ne?
Ja, schöne Grüße an meine Freunde von CEP, ne? Großer Sponsor von mir hier. Also mit den Socken macht ihr auf jeden Fall sehr, sehr viel richtig, ne? Sag ich mal ganz vorsichtig.
Kann ich absolut bestätigen. Es gibt natürlich auch noch andere, aber CEP wirklich, da macht man absolut nichts falsch.
Ja, die sind schon ziemlich weit vorne, kann man auch sagen. Also ich hatte sie vorhin auch wieder an und muss sagen, ja doch, das ist schon auch ein Unterschied zwischen so einem Qualitätsprodukt und eben vielleicht irgendwelchem anderen, was dann doch vielleicht irgendwie mal ein bisschen rutscht und nervt. Ja.
Gerade bei den Kompressionssocken, ich weiß gar nicht, wer war das? Glaube ich, das war auch dein Kollege Holger, glaube ich, Holger Krauting von CEP, der irgendwann sagte, es gibt Kompressionssocken und Kniestrümpfe.
Genau, ja.
Also da gibt's schon Unterschiede. Also Kompression, da weiß die Firma Medi, die aus dem Medizinischen kommen, die wissen schon, was sie tun, aber CEP.
Ja. Ja, absolut. Das ist so witzig. Das weiß auch irgendwie keiner so richtig, ne? Aber tatsächlich, CEP ist ja quasi so ein bisschen so der Ableger von Medi und Medi kommt eben aus der Medizin und ist da Weltmarktführer, was diese medizinische Kompression angeht. Ne, das heißt, ja, man sieht es nicht auf den ersten Blick, aber man spürt es dann schon, dass da ein anderes Know-how drin ist als bei anderen, die halt irgendwie dann fancy mit Farben und dann halt einen hohen Kniestrumpf dann fabrizieren. Ne? Das ist dann schon echt ein großer Unterschied. Aber stimmt, guter Hinweis, da bin ich noch gar nicht so drauf gekommen. Aber na klar, wenn du die Schuhe kaufst, dann muss auch der Socken einfach passen. Ne? Zumal auch da ja, es gibt ja durchaus auch zum Beispiel in der Dicke unterschiedliche. Ne? Also manche nehmen lieber Socken, die einfach wirklich deutlich dicker gestrickt sind. Andere eher so sehr, sehr dünne Socken auch. Ne? Und das ist ja auch, denke ich, dann schon Unterschied, wie der Schuh auch nachher entsprechend sitzt. Das heißt, okay, Schuh mitbringen, Socken mitbringen, gilt auch noch nach wie vor so dieser Klassiker, am besten vielleicht nicht spät abends zum Schuhe kaufen gehen, weil die Füße da schon ein bisschen größer sind, oder ist das eher so, ja, mach halt, wie du Zeit hast, ist nicht so relevant und ihr, sag ich mal, preist das mit ein oder beachtet das einfach, wenn die Leute dann zu euch kommen?
Nee, also eigentlich schon ganz gut, wenn der Fuß auch mal seine sag ich jetzt mal, Größe erreicht hat. Und deswegen ist halt eigentlich am allerbesten, egal welche Uhrzeit, wenn du vor ein paar Kilometer laufen warst.
Ah, jo.
Dass der Fuß angeschwollen ist, dass er halt auf Betriebstemperatur ist. Du bist schön warm. Wir können bei der Analyse schon erkennen, was bei einer leichten Ermüdung passiert. Von daher gerne vorm Laufschuhkauf laufen gehen, egal ob morgens um 9 und um 10 Uhr dann im Laden zu sein oder abends um 17 Uhr und um 18 Uhr da zu sein.
Okay, auch cooler Punkt, super. Wo wir gerade dabei sind, also hätte ich eigentlich auch schon mal früher fragen können, aber kann ich jetzt auch einen Podcast mal machen. Normalerweise alles cool bei mir, wunderbar. Sobald ich anfange und sag jetzt, okay, jetzt willst du es doch mal wieder wissen, Fitschen, ne? Jetzt machst du noch mal irgendwie einen Marathon mit und machst da irgendwie Eierei und dann kommen wieder die längeren Läufe. Ich habe die gleichen Schuhe an wie sonst, aber auf einmal kommt das Phänomen, was wahrscheinlich viele von uns auch kennen, Blase unterm Zehennagel, sprich irgendwann schwarze Zehennägel. Sind meine Schuhe zu klein? Sind die zu groß? Oder ist es einfach, es ist, wie es ist? Und ich meine, es ist für mich auch kein Riesendrema, ne? Irgendwann geht der Zehennagel dann ab und das sieht zwar nicht schön aus, aber damit kann ich leben. Aber was sagst du?
Es könnte natürlich durchaus sein, dass der Schuh zu klein ist. Man rechnet ja einen Daumen breit Platz vorne, der Fuß ja auch anspült. Aber was oftmals der Fall ist, was wir auch merken, ist, der Fuß beim Abrollen auf den Fußboden aufstößt. Ne, verstehst du? Dann klopft es halt immer wieder und dann wird es irgendwann entweder empfindlich, blau oder halt schlimmstenfalls verfärbt sich der Zeh oder beziehungsweise der Zehennagel. Und da gibt es eigentlich eine ganz, ganz gute Möglichkeit, dass man in der Einlage die Stelle, meistens ist ja das der zweite oder dritte Zeh, dass man die halt anhebt, indem man mit Textilklebeband die in der Sohle, das, die ganze Sohle so ein bisschen ein Stück anhebt. Es ist, kannst mit Textilklebeband und Fahrradstückchen, Fahrradreifen, also vom Fahrradschlauch.
Okay.
Einmal ein Stückchen kleben das mit Textilklebeband drunter und heben dadurch das Zehgelenk ein bisschen an und dadurch stößt das nicht mehr vorne an. Immer nur rechts bei mir.
Okay, ja, bei mir gleich beide. Und mal der Zehennagel, mal der Zehennagel, das verteilt sich immer schön. Also, ne, jetzt ist da New York was ein halbes Jahr her bei mir, aber das ist immer noch irgendwie, sieht echt wild aus. Ne? Und dieses Jahr möchte ich eigentlich wieder New York laufen. Wie gesagt, ist nicht problematisch und stört mich nicht beim Training. Ne? Das ist ja immer das Schlimmste, wenn irgendwas beim Training stört, aber so schlimm ist es dann nicht. Aber das ist ja interessant. Vielleicht probiere ich das auch mal aus.
Fahrradschlauch, Stückchen abschneiden mit Textilklebeband unter der Einlage oder der kann man auch direkt einbauen lassen, wenn man eine orthopädische Einlage hat, auch direkt den orthopädischen Schuhtechniker darauf ansprechen, dass er das kurz anhebt. Damit haben wir große Erfolge schon erzielt. Ganz einfacher kleiner Trick.
Geil, sehr, sehr cool, super. Ja, wunderbar. Ach, ich wusste, ich habe den richtigen
Mann heute in der Podcast. Ne? Jetzt ist der Tipp des Tages. Können wir jetzt
ganz so früh. Ich gucke nachher immer gerne mal so ein bisschen rein, ne, wann so die Zuschauerzahlen dann droppen und sowas. Ne, aber ich weiß das, ne, die Leute sind jetzt erst richtig angefixt. Die wissen, da kommt noch mehr bei dir, da kommt noch mehr. Von daher, schauen wir mal, genau. Okay, also schwarze Zehennägel haben wir. Gibt es, ich weiß, das ist jetzt auch wieder eine blöde Frage, aber gibt es im Moment irgendwie einen Hersteller, wo du sagst, da habe ich ein besonders gutes Gefühl? Oder ist das so, was auch so ein bisschen mein Gefühl ist, dass das auch immer so eine Wellenbewegung ist? Mal ist es irgendwie Nike, die ganz vorne sind, dann gehen die aber aus dem Einzelhandel raus aus irgendwelchen Gründen. Dann ist es irgendwie Saucony, hast du vorhin mal erwähnt, die richtig gut sind. Dann hat Puma mal irgendwie einen Riesensatz gemacht. Jetzt kommen irgendwie auch neue Firmen dazu, die man vielleicht gar nicht so vorher auf dem Schirm hatte. Was hast du da für Entwicklungen ganz besonders verfolgt in den letzten Jahren, wo du sagen würdest, krass, die machen auch einiges richtig oder auch anderswo, die machen einiges falsch?
Puh, ich habe ja viel erlebt. Ne? Ich
bin gesagt, ja, genau.
Seit 95 in dem Job aktiv und ich habe angefangen selber in den 80er Jahren mit flachen Schuhen. Dann mussten ja irgendwelche Kissen rein, dann wurden die Schuhe größer, höher. Ne? Dann kam Nike halt mit dem Luft-Gas-Gemisch, dann kam Asics bis KMG. Und dann mussten die Schuhe wieder höher werden. Und dann mussten die Schuhe von innen eine zweite Härte bekommen. Und dann musste man barfuß laufen.
Ja.
Irgendwann mussten wir alle barfuß laufen. Und jetzt sind wir wieder auf einer Welle, wo die Schuhe sowas von hoch und so viel gedämpft sind. Das Zauberwort im Moment ist ja Komfort.
Ja.
Komfort ist sowas von gefährlich. Die Leute fühlen sich sauwohl in den Schuhen. Ja, das fühlt sich total klasse an. Aber biomechanisch, das hat eine Vollkatastrophe. Ganz ehrlich, ich bin gerade mit dem Sortiment, was uns angeboten wird, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht so super zufrieden. Und ich bin immer noch froh, dass es Alternativen gibt innerhalb der Sortimente der Händler. Ich persönlich finde diese Komfortschuhe komfortabel, ja, aber auch gefährlich. Natürlich, wenn einer mehr läuft, mehrfach die Woche und mehrere Schuhe läuft, super. Das ist das Allerbeste. Dann darf er auch so ein Luftkissenboot laufen. Gar kein Thema. Ja, aber nur Luftkissenboote, das ist biomechanisch eine Vollkatastrophe. Das, du versinkst da rein, musst erstmal wieder raus. Die ganze Kraft, die du da reinsetzt. Klar, haben die Rückwirkung. Also das, die kommen auch wieder raus. Klar, durch die Schäumungen sind die gut. Aber dennoch, Leute, wechselt. Flache Schuhe, höhere Schuhe, schnelle Schuhe, langsame Schuhe, Trailschuhe. Je mehr Schuhe ihr habt, desto geringer die Verletzungsgefahr. Laufen ist eine Monotonsportart. Der Bewegungsablauf ist immer gleich. Immer nach vorne. Immer gleich. Deswegen sind wir ja auch nicht nur steif, ne, sondern auch verletzungsanfällig. Weil das ja immer die gleichen Bewegungsabläufe sind. Aber je öfter wir das Material wechseln, desto geringer geben wir dem Körper die Chance, sich zu verletzen.
Ja. Und ich finde tatsächlich auch, also Verletzungsrisiko ja, aber ich finde es vom Gefühl her einfach auch ganz geil, ne? Wenn man wirklich, also klar, wenn man ein, zweimal die Woche joggen geht, dann braucht man wahrscheinlich nicht 10 Paar Laufschuhe, ne? Aber wenn man doch ein bisschen ambitionierter läuft und sagt, ja, und ich mache mal einen schnelleren Dauerlauf, mal einen langsamen Dauerlauf, vielleicht sogar mal eine Intervalle, da finde ich alleine das fürs Gefühl her schon extrem gut und wichtig, dass man auch mal diese schnelleren Schuhe da hat, die einfach dann einen noch mal mehr nach vorne bringen und so. Ne, das ist schon eine krasse Sache. Allerdings ist es ja auch da tatsächlich so mittlerweile, dass selbst diese ganz schnellen Schuhe mittlerweile ja teilweise schon krass komfortabel sind. Ne? Wenn ich gerade wieder dein Beispiel sehe, ne? Also mein Marathon, alter Schwede, ne? Damals Berlin, super flach, super direkt, super hart. Und jetzt läufst du einen Marathon mit einem Schuh, da hast du das Gefühl, ja, ich erhole mich rucki zucki davon. Ich kann auch im Training einfach mich mehr erholen und so. Ne? Und dadurch macht man vielleicht dann auch wieder mehr Intensitäten, mehr Umfänge und so. Aber es ist schon speziell, so die Entwicklung auch da. Ne?
Auf jeden Fall. Ich meine, es macht natürlich Spaß, mit so einem karbonigen Carbon-Schlappen zu laufen. Und es gibt ja auch Carbon-Schlappen für Läufer, die halt nicht so schnell unterwegs sind. Aber es muss ja nicht immer das Extremste sein. Für Läufer, die halt nicht die Athletik haben, wie du sie hattest oder sie immer noch hast, läufst ja immer noch unter 3 Stunden. Also das ist halt das Problem. Also 90% kommen schwer über die Ferse und laufen dann halt einen Schuh, der keine Ferse hat. Das ist halt schwierig. Ne? Also man sollte auch da sich beraten lassen, hey, welcher Carbon-Schuh ist denn für mich geeignet? Und nicht, mit welchem Carbon-Schuh ist die Weltrekord gelaufen worden? Ja. Ne? Das ist halt nicht das Maß aller Dinge. Also auch da geht die Entwicklung Gott sei Dank auch wieder in die richtige Richtung. Ich war jetzt gerade mit einem Lieferanten ein paar Tage auf Mallorca. Da ging es halt ganz stark um Produkt und die entwickeln auch quasi ein Carbon-Schuh für Fersenläufer. Nur für Fersenläufer. Richtig cooles Ding. Ich glaube, kommt Ende 25 oder so auf den Markt. Das sind halt auch die richtigen Wege jetzt. Ne? Aber es gibt halt da viel zu viele, die mit Schuhen unterwegs sind, da haben sie nichts dran zu suchen. Das passt halt nicht. Das ist so. Und ich kann halt auch nicht. Also ich kann auch keinen Carbon-Schuh laufen. Ne? Beziehungsweise ich kann halt den einen oder anderen laufen, aber der für mich geeignet ist, aber ich kann kein, sagen wir mal, Fast X oder sowas laufen. Das ist halt nicht, da bin ich nicht für geeignet. Das ist so. Ich bin 58, laufe seit fast 40 Jahren und die Knochen machen das halt auch nicht mehr mit. Und die Athletik habe ich auch nicht mehr. Das ist einfach so. Ne?
Okay.
Früher hätte ich mich auch darüber gefreut, so wie du. Da hätten wir auch gedacht, boah, was wäre ich denn gelaufen, wenn?
Ne? Ja. Jedes Mal.
Ich bin übrigens der Meinung, man müsste 2 Zeitrechnungen der Weltrekorde machen. Eine vor Carbon und eine nach Carbon. Ja, ist schwierig, ich weiß.
Ja, ist schwierig, weil dann musst du auch sagen, eine vor der super neuen Sporternährung, eine vor den Intervalltraining, ja, einer vor hier, einer vor da.
Ne, also aber von daher, das war ja schon eine Riesenrevolution mit den Carbon.
Absolut.
Muss man ja schon sagen.
Ja, ja. Klar, vergleichbar ist das alles nicht, ne? Aber wo fängt's an, wo hört's auf, wer hat ab wann welche Schuhe genutzt und sowas, das kannst du ja irgendwie alles nicht festmachen, da musst du einfach nur sagen, naja, liebe Leute, liebe alte Säcke, die ihr ohne Carbon gelaufen seid, habt da halt Pech gehabt, so, ne, jede Zeit ja, hat da irgendwie ihre neuen Vorteile und ihre neuen Herausforderungen.
Ja, trotzdem muss man mal gucken, was wäre möglich gewesen bei Carlos Lopez oder Rosa Motta oder auch immer, die damals halt schon wann ist der Carlos gelaufen? 2,6, 2,7 in Rotterdam damals. Was wäre denn gewesen, wenn der so Schlappen gehabt hätte?
Ne? Ja.
Rosa Motta, guck mal, die hat jetzt auch Carbon-Schlappen am Fuß. Die läuft mit 60 Jahren 1,24 Halbmarathon oder 1,25 jetzt
gelaufen. Ja.
Sensationell.
Oh, völlig irre. Ja. Aber du bist ja auch noch sehr, sehr lange dabei gewesen, von wegen jetzt hier mit 58 und ich kann nicht mehr und so, ne? Wie war denn das hier noch mit deutscher Meister M50 oder was, wo du da noch mal zugelangt hast, ne? Das ist auch noch nicht so lange her. Da hast du noch ein paar Mal, hast du noch richtig zugelangt. Doch, weiß ich auch noch. Was war denn das noch?
Das war eine Bronzemedaille bei den Senioren-Weltmeisterschaften im Gammelfleisch.
Ja, also, ja, aber Weltmeisterschaften habe ich sogar. Nicht nur Deutsche hier.
Ja, das ist nichts Tolles.
Naja, das ist nichts Tolles. Fand ich schon nicht so schlecht. Aber, und vor allem, bist du die Dinger schon mit Carbon dann auch gelaufen? Oder war das tatsächlich auch noch alles vor Carbon?
Nee, auch das noch war vor Carbon. 2015.
Ah, okay. Also gerade verpasst auch. Ja, okay. Ja,
krass. Weil war das da tatsächlich. Da bin ich den Halbmarathon bin ich gelaufen im On Cloud, der jetzt als Freizeitschuh so gehypt
wird. Nein! Also, okay. Ja. Geil. Ja. Und erzähl, wie schnell warst du dann?
Ich bei den Deutschen 1,21, bei der WM, das war eine schwierige Strecke 1,23, aber mit 50 war das.
Wollte ich gerade sagen, ne? Aber du bist nur und war gar nicht so schnell und überhaupt. Und
das war
aber
eine Mannschaft. Das war eine Mannschafts-Bronzemedaille, muss ich sagen.
Ja.
Die ersten drei der deutschen DLV-Mannschaft wurden gewertet und ich war zweitschnellster.
Genau. Ich zähle ja auch immer meine Mannschaftsmedaille, das ist in Ordnung. Nur wenn ich von der WM habe ich keine leider, aber bei den Deutschen habe ich ein paar. Ja. Okay, aber lass uns noch mal zu den Carbon-Latschen zurückkommen, weil tatsächlich die Frage wird mir eben immer wieder gestellt, Jan, ab wann macht denn das Sinn? Und jetzt hast du gerade schon gesagt, das hängt ganz viel damit zusammen vom Laufstil zum Beispiel. Haben die Leute die Power, haben die Leute Athletik, um dieses Modell richtig laufen zu können? Und es gibt einfach ja auch 1000 verschiedene Modelle. Ne? Es gibt mittlerweile welche, das sind wirklich so die reinen Rennmaschinen und es gibt quasi so ein bisschen abgestuftere Varianten, die man eben auch mal für ein gutes Training einsetzen kann, aber die einen im besten Falle auch beim Wettkampf dann schneller machen. Hast du irgendwie eine Faustregel oder sowas? Oder sagst du, nee, es gibt einfach viel zu viele auf dem Markt? Kann man nicht sagen. Also, keine Ahnung, Halbmarathon in 1,45 macht Sinn, aber in 2 Stunden nicht mehr oder sowas. Kannst du das sagen? Kann man nicht sagen?
Würde ich nicht sagen. Dann würde ich sagen, wenn der Kunde kommt und sagt, ich darf die um die Zeit, ich hätte gerne einen Carbon-Schuh, dann würde ich ihm zeigen, der zu ihm passt. Also, da würde ich jetzt nicht hingehen und sagen, pauschal, das macht jetzt Sinn ab, keine Ahnung, 3 Stunden, 3,15 oder 4. Oder 34. Das gibt für alle schnelle Schuhe. Es gibt auch für alle schnelle Schuhe. Es muss auch vielleicht gar nicht Carbon sein. Mhm. Du kennst Professor Brüggemann.
Ja.
Du kennst aus, ne? Der konstruiert ja selber Schuhe zusammen mit dem André Krivet.
True Motion.
Jo. Der ist jetzt nicht der Fan, ich sag jetzt mal, von hohen Schuhen, von viel Dämpfung und von Carbon-Schuhen, der hat mit dem Solo ja auch einen Schuh rausgebracht, mit dem kannst du super schnell laufen, ohne Carbon und ohne Rocker-Konstruktion und ohne Dämpfung bis von hier bis zum Himmel. Ne? Also da gibt es für jeden mal echt, für jeden ist was dabei. Ne? Und dafür gibt es halt auch wieder die Spezialisten.
Ja.
Aber pauschal, wie ich sage, nee, ab 3 Stunden kannst du so ein Ding laufen. Also ganz ehrlich, jetzt nochmal zurück auf meine, ich bin ja kein schneller Läufer. Ich war freizeitorientierter Leistungssportler, wie soll man jetzt sagen, oder leistungsorientierter Freizeitsportler, sage ich jetzt mal. Ich bin so eine 32 Minuten auf 10 gerannt. Ich hatte so einen beschissenen Laufstil, weil ich komme zurück auf unser Eingangsgespräch. Ich kam ja vom Kiffen und nicht von der Leichtathletik. Ich weiß gar nicht, ob ich mit so einem Carbon-Ding überhaupt zurechtgekommen wäre zu der Zeit. Weißt du? Weil ich ja auch Fersenläufer bin, ne? Ich habe mal hier diese Duisburger Winterlaufserie gewonnen, 1998, glaube ich, war das. Und da habe ich ein Video von, wenn ich sehe, ich komme so weit von über die Ferse, ne? Das ist pervers. Also da denkst du, der kann doch keine 32 Minuten rennen mit so einem Laufstil. Ne? Ich glaube, ich hätte so ein Ding, der Ding hätte mich getötet.
Ja. Ne?
So ein Spiel. Also von daher, flache, schnelle Schuhe gibt es auch. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Nicht so schnell wie ein Carbon-Schuh, ganz klar, aber trotzdem gibt es auf jeden Fall Alternativen.
Ja.
Es gibt für jeden einen Schuh.
Ja. Und vor allem auch für jede, also nicht nur für jeden einen Schuh, sondern auch für entsprechend die Zielstellung, die man halt hat. Ne? Also sei es nun eben das gemütliche Joggen oder sei es jetzt eben wettkampforientiertes Laufen und vielleicht nochmal ein bisschen was rausholen. Ich finde es ja nach wie vor absolut faszinierend, also zumindest bei mir gefühlt, wie viel Benefit ich von diesen Schuhen habe. Ne? Das ist, finde ich, ja völlig wahnsinnig. Mich würde es nach wie vor einfach sehr interessieren, wie viel Benefit hätte ich jetzt, wenn ich eben auch nach wie vor gezielt trainieren würde, ne, weil eben, ich nutze das Ding halt für 2-3 Trainingseinheiten, dann mal so eine Rennvariante, so ein Carbon-Teil und dann eben im Wettkampf und wundere mich dann immer, ne, ob das jetzt alles irgendwie noch die Grundlage ist von 20 Jahren Leistungssport oder ob das wirklich diese Schuhe sind, die mich dann auf einmal so schnell machen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ne, deswegen kann ich es auch nach wie vor nicht so richtig beurteilen, wo, wie das Ding dann so kickt. Aber es ist schon spannend, das zu sehen und natürlich, ja, egal mit wem du joggen gehst, ne, heute war ich heute Morgen gerade hier mit meinem Hausarzt hier unterwegs, mit dem Thorsten, und kam natürlich auch wieder das Thema, ne, ja, mal gucken und wer hat vielleicht mal was und so, ne, ich hab auch gesagt, ja, ne, der läuft jetzt erst seit irgendwie einem Jahr oder sowas so richtig regelmäßig, ne, wart mal noch mal ein bisschen ab und dann reden wir mal noch mal darüber, so, ne, aber klar, mega, mega spannendes Ding.
Aber ich weiß auch, ich mach mich bestimmt nicht beliebt bei dem einen oder anderen Läufer, wenn ich sage, ja, passt auf, was ihr für einen Carbon-Schuh lauft, das kann auch in die Hose gehen, aber das ist einfach so. Das ist einfach so. Ich meine, wir sind alle, die wenigsten von uns sind, haben das Potenzial dazu, in Berlin unter die ersten 100 zu laufen. Das ist einfach so, ne? Und da muss man einfach echt gucken, lohnt sich das, sich mit so einem Schuh kaputt zu laufen, ne?
Ja.
Kann ja auch passieren.
Ja.
Ne? Aber wie gesagt, ich komme nochmal drauf zurück, ich habe ja gesagt, alles in Maßen, alles machbar. Viel wechseln und dann mal ein bisschen Spaß haben mit dem Carbon-Schlappen, den mal wieder ausziehen und im Training dann bei einer normalen Einheit einen normalen Trainingsschuh zu laufen, der vielleicht dann auch mal nicht mehr ganz so bequem ist und nicht ganz so schnell ist, aber gesünder als auf jeden Fall. Wir haben ja auch in unserer Bunat, wie soll ich sagen, im Bunat-Umfeld einen fantastischen Orthopäden, der selbst auch ein guter Läufer war. Er ist so 30er Zeiten gelaufen und hat erst Sport studiert und dann Medizin. Und der Junge hat, du kennst ihn auch, Stefan Heidersdorf, da haben wir mal zusammen auch gemeinsam einen Vortrag gemacht bei der AOK. Da warst du auch mit drin. Und der sagt auch, dass die Leute machen sich kaputt mit den Dingern. Ne? Die sollten echt, echt vorsichtig damit umgehen. Das ist jetzt nicht nur die Meinung eines Schuh-El-Bandis, sondern tatsächlich auch einige Biomechaniker wie Brüggemann oder halt auch so ein Mann, der aus der Orthopädie kommt und aus dem Sport, der Stefan Heidersdorf. Also das die Meinung gibt's leider auch. Also ich würde auch lieber sagen, hey Leute, ey, super, alle
machen alle, genau.
Laufbestzeiten, habt Spaß. Aber es ist einfach nicht so. Man muss schon mit Vorsicht an die Sache gehen. Es ist einfach so.
Ja, unbedingt. Und vor allem, wie gesagt, gerade bei den Dingern, ne, das ist so, ich glaube, es ist so ein bisschen wie im Training auch, ne? Die Sachen wie ein Intervalltraining oder ein Fahrtspiel oder also wirklich einfach so die Extreme. Die sind halt auch immer mit ein bisschen extremer Vorsicht zu genießen, ne? Also irgendwie laufen ist einfach, ja, ne? Und Dauerläufe machen und schön langsam reinsteigern und sowas, alles gut. Aber wenn man das noch nicht kennt und dann eben anfängt, so jetzt diese Spitzen zu suchen, dann erhöht sich einfach, ja, auch das Verletzungsrisiko ein Stück weit und deswegen langsam anfangen und gerade wenn es um die Schuhe geht, eben wirklich beraten lassen. Ganz, ganz wichtige Klamotte. Gehen wir nochmal weg von den Carbon-Schuhen jetzt. Allgemein. Sagen wir mal, wir haben jemanden, der ist vielleicht 3-4 Mal die Woche läuft da, ab und zu vielleicht auch mal einen Wettkampf, just for fun. Was würdest du sagen, ne, wir haben es ja gerade schon gehört, je mehr Schuhe, desto besser, aber ne, irgendwo haben wir auch ein Budget vielleicht auch, das limitiert ist und, ne, und sind nicht so verrückt wie die Triathleten, die immer alles haben müssen. Ne, deswegen, 2 Schuhe, 3 Schuhe, 5 Schuhe? Was würdest du sagen? Und wenn, welche Kategorie?
Bei 3-mal die Woche?
Ja.
Ja, bei 3-mal die Woche wären 2 Schuhe schon gut. Ja, dass du dann was zu wechseln hast, ne? Und da musst du dich für jeden Tag einen Schuh haben. Ich habe einfach nur damit sagen wollen, je mehr Abwechslung, desto geringer die Verletzungsgefahr. Mit 2 Schuhen, einen etwas weicheren, einen etwas härteren, kommt man schon gut klar.
Ja.
Ne? Und klar, wenn er jetzt sagt, der macht eine Tempoeinheit, dann kann er ja vielleicht einen von den beiden in den härteren dann auch für Tempoeinheiten nehmen. Da gibt es ja auch gute Möglichkeiten, wirklich auch von leichten Trainingsschuhen und dann halt nochmal einen etwas komfortableren Schuh. Das geht. Ganz klar. Hauptsache er wechselt. Nicht immer den Lieblingsschuh, der komme ich rein und da fühle ich mich schon. Den ziehe ich morgen wieder an und übermorgen wieder. Nee, das nicht. Dann nochmal sagen, pass mal auf, ich gönne dir mal ein bisschen Ruhe, lieber Komfortschuh. Ich nehme mal den härteren. Der ist zwar ein bisschen fester und ist nicht so bequem, aber der tut mir auch gut. Ja. Dann bist du auf dem richtigen Weg.
Ja. Und dann vielleicht jahreszeitlich bedingt, das finde ich ja auch manchmal noch ganz interessant. Ich meine, jetzt kommen wir zum Glück so in die schönen Wetterphase hoffentlich wieder rein. Ich finde es sonst ja noch ganz spannend, also selbst wenn man kein wirklicher Trailläufer ist, vielleicht so für den Herbst, Winter was zu haben, was einfach ein bisschen mehr Profil hat. Und das sind ja klassischerweise dann oft so Trailschuhe. Auch da gibt's ja Modelle, die sind jetzt nicht wirklich komplett für, ich gehe in die Berge über Stock und Stein, sondern ein bisschen so ein Mittelding, ne, dass man im Prinzip so einen normalen Straßenlaufschuh hat, vielleicht mit einer etwas griffigeren Sohle. Solche Geschichten finde ich noch ganz schön. Du nickst hier die ganze Zeit, von daher, ja, glaube ich, sind wir uns einig.
Ja, ja, genau. Also was ich aber auch finde, ist, es gibt ja auch viele gute Straßenmodelle inzwischen, die mit einer Goro-Membran haben. Also das ist ja auch ein Unterschied zu früher, wenn du jetzt mal guckst, Goro-Schuhe vor 10 Jahren und jetzt. Du merkst ja kaum, dass du einen Goro-Schuh anhast. Es ist ja so gut geworden. Die Membrane sind ja so bequem geworden. Und du kriegst halt keine nassen Füße. Ne? Also es ist nicht nur fürs Gelände. Du kannst ja auch halt einen ganz normalen Straßenschuh nehmen. Ich sag mal so einen 880 oder so. Den kriegst du auch als Goro-Schuh von New Balance. Und gehst damit halt trockenen Fußes deine Runde laufen. Ne? Was du meinst natürlich, ja, genau, im Goro, im Trail-Bereich, gibt es ja auch alle möglichen Kategorien. Da bist du tatsächlich auch jetzt auch im Carbon-Bereich unterwegs, für die ganz schnellen Füße. Ne? Da gibt es für jeden etwas. Ne? Und hier in der Region braucht man eigentlich jetzt nicht unbedingt die stark profilierten Dinger. Da reicht tatsächlich eine leichte Profilierung. Und auch da gibt es wirklich super bequeme Modelle inzwischen. Und auch da verschiedenste Kategorien. Auch da die Komfort-Dinger und auch die etwas festeren Dinger. Da, also die Auswahl ist wirklich extrem gut, muss man wirklich sagen.
Ja, ja. Bist du ein Freund von, das fand ich jetzt gerade wieder spannend, bist du ein Freund von irgendwelchen wasserdichten Schuhen, Gore-Membran und sonst was? Ich sage ja immer so, da hört es bei mir ehrlich gesagt so ein bisschen auf, weil wenn ich laufen gehe und ich trete in eine Pfütze, dann ist mein Fuß zwar nass, aber dann mache ich irgendwie 5 Schritte und dann habe ich keine, also habe ich immer noch nasse Füße, aber ich spüre das gar nicht mehr, weil mein Fuß einfach immer warm ist beim Laufen. Deswegen für mich persönlich denke ich immer so, ja, ich verstehe es, wenn Leute das gerne haben, aber ich brauche es eigentlich gar nicht. Läufst du, wenn es regnet, auch tatsächlich dann mit Membran? Läufst du dann mit möglichst wasserdichten Schuhen?
Na, tatsächlich, ich persönlich laufe im Straßenbereich keine Goro-Schuhe. Im Trailbereich im Winter schon.
Ja. Okay, wenn es dann richtig fies wird.
Ja, aber wir haben gerade auch tatsächlich eher bei den weiblichen Kunden schon eine sehr, sehr große Nachfrage im Winter nach Goro-Schuhen. Ja. Auch für Straßenläufe, also nicht unbedingt fürs Gelände.
Ja, genau. Also wenn ich von Leuten gefragt werde. Ja, genau. Also wenn ich von Leuten gefragt werde, es kommt ja tatsächlich vor, dass die Leute beim Laufen auch kalte Füße haben, ne, und dann eben gerade bei so einem Wetter dann auch das unangenehm finden, da sage ich dann auch immer gerne, dann guckt mal danach, das gibt's alles, ne? Ist eine gute Geschichte für mich selber, also habe ich wirklich, keine Ahnung, habe ich das Gefühl, es ist nichts. Na, aber so gerade so richtig fies Trail oder sowas mache ich ja auch nicht. Ne? Da habe ich auch einfach keinen Überblick. Aber bevor wir dazu kommen, Trailrunning vielleicht auch mal speziell, was da so irgendwie an Ausrüstung so angesagt ist, weil das hat ja auch extrem zugenommen in den letzten Jahren. Ist ja ein riesen Markt geworden auch, ne? Und wird ganz viel drüber geredet. Lass uns mal vielleicht noch mal weitergehen von den Schuhen jetzt zur sonstigen Ausrüstung. Ne? Also na klar, man kann jetzt irgendwie als Einsteiger vielleicht auch mal gucken, wie ist irgendwie bei Chibo oder sowas. Und dann stellt man wahrscheinlich fest, die Sachen sitzen vielleicht doch nicht so optimal und Funktionalität ist okay, geht aber besser. Wo würdest du sagen, was ist jetzt auf jeden Fall nochmal ganz, ganz wichtig und worauf sollte man achten? Ne? Also wir hatten Schuhe, wir hatten eigentlich auch Socken schon, ne? Und jetzt geht's ja nun mal weiter, Hose, Unterwäsche, Jacke, T-Shirt, Uhr. Was sind so die Besonderheiten, wo man auch mal sagt, ja, im Zweifelsfall halten die Sachen ja auch 10 Jahre oder 20, ne, wie bei mir teilweise. Kann man auch mal irgendwie einen Euro dafür ausgeben?
Sport-BH. Nicht für uns Männer, aber Sport-BH bei den Damen ist sowas von wichtig. Also da sollte man sich auch wirklich beraten lassen, weil die Damen meistens dazu neigen, den zu groß zu kaufen. Also da haben wir auch wirklich unser weibliches, wir haben meistens auch eine Dame mit da. Also es kommt ganz selten vor, dass nur Jungs bei uns im Laden sind, im Team. Und die sind wirklich auch sehr, sehr gut geschult. Und da ist der Sport-BH die absolute Nummer eins, weil es auch wirklich gesundheitlich ein Aspekt ist. Alles andere ist eigentlich ein Komfortaspekt. Also wenn du sagst, hey, ich fühle mich im Baumwoll-Shirt auch unwohl, dann mach das. Ne? Aber es ist natürlich schon ein Unterschied, wenn du dann hinterher mal ein vernünftiges Laufshirt an hast und merkst, ach guck mal, ne, das ist ja gar nicht mehr so schwer nach dem Laufen wie mein Baumwoll-Ding. Ne? Aber das Wichtige haben wir eigentlich schon abgehakt mit den Schuhen, mit den Socken und mit dem Sport-BH bei den Damen. Alles andere ist wirklich Komfort und Luxus und nice to have. Und ich möchte nicht drauf verzichten, aber ich müsste es nicht unbedingt haben. Also wir sind früher ja auch im Netzhemd durch die Gegend gerannt. Im Baumwoll-Netzhemd in den 80ern. Meine Herren, das hat lange her. Wir sahen richtig, darf man dann sagen, man richtig scheiße aus. Wenn man heute sieht, was es damals gab von Sub-4 und Frank Shorter und alles, was es jetzt, glaube ich, gar nicht mehr gibt. Und was jetzt auf dem Markt ist, also da ist ja in der Technologie auch so viel passiert, auch in dem Textilbereich. Das ist Wahnsinn. Also muss auch sagen, ich muss bei den Hosen zum Beispiel, da hat es ja den Vorreiter gegeben mit Fusion aus Dänemark. Das ist so ein kleines Label aus Dänemark, kennt kaum einer. Kostet die Buchse auch schon ein paar Euros. Aber die haben die ersten Taschen produziert, wo du wirklich auch mit deinem Handy laufen kannst, ohne dass da irgendwas wackelt. Brauchst keinen Reißverschluss. Und jetzt merkst du, dass alle Lieferanten nachziehen mit vernünftigen Taschen. Ne? Also das ist wirklich, wirklich cool, was da passiert, auch im Textilbereich. Ja, und klar, Uhr ja genauso. Ne? GPS-Uhren, was hatten wir damals? Wir sind damals gelaufen, haben geguckt, 45 Minuten, ungefähr 4,30er Schnitt, dann schreiben wir uns einen Zehner auf.
Ne? Genau,
also, ja. Mal warm, ne? Und jetzt musst du ja gucken, wenn du jetzt am zu Hause angekommen bist und hast 9,8 Kilometer, nee, das geht nicht. Das ist ja nicht, da sind keine 10. Dann läufst du nochmal beim Nachbarn hin und her vor der Tür, der denkt, du hast voll den Vogel. Aber ist ja auch schön. Ne? Ich meine, ich nehme mich da nicht raus. Ich bin ja jetzt genauso. Ich habe früher auch nicht so Dinger. Wir haben damals diese Casio-Uhren gehabt. Ne? Da hast du null Funktionen gehabt. Ne? Aber da waren wir total glücklich mit. Ne? Mhm. Ja, und ich weiß auch, also Herzfrequenzmessung, was die Uhren jetzt alles können. Ich will ja gar kein Hersteller irgendwie hervorheben. Aber wir haben ja damals, ich weiß auch, wir hatten in Duisburg hier, ich habe zwar den Laden in Essen, aber ich bin ja gebürtiger Duisburger und komme aus der Duisburger Laufszene. Und da hatten wir damals den Michael, ein Polizist hier auch vom ASV Duisburg, der kam uns dann im Wald entgegen und wir guckten uns an und dachten, oh Gott, dem Michael geht's schlecht. Der hat ein Langzeit-EKG-Gerät. Das war die Accurex Plus vom Polar. Ein Ding, da bist du Schlagseite gelaufen, weil das so schwer und groß war. Da nimmst du wirklich Schlagseite. Und wir wussten gar nicht, was der hatte. Und nee, der Typ war uns weit voraus. Der hatte den ersten Herzfrequenzmesser vom Polar am Arm. Ne? Ja, und wenn du jetzt guckst, ne, die Dinger, da brauchst du ja kein Gurt mehr. Das ist ja Wahnsinn. Das ist schon echt toll, was sich da getan hat.
Ja, ja. Hast du denn tatsächlich auch nach den Dingern dann trainiert? Weil die können ja auch mittlerweile auch irgendwelche Trainingsempfehlungen geben und meine Uhr sagt mir jetzt hier immer gerne, mach mal heute dieses und jenes. Und ich muss sagen, das überzeugt mich so gar nicht, was mir diese Uhr da empfiehlt. Aber vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich wieder irgendwie die falschen Einstellungen da getätigt habe. Das kann durchaus auch sein.
Ja. Da denke ich gerade, mein Schatzi, die muss bestimmt jetzt gerade lachen, wenn die da hört demnächst. meine Uhr, ne? Ich laufe jetzt ja nicht mehr so viel. Ne? Ich bin ja jetzt nicht mehr so leistungsorientiert, ich bin reiner Genussläufer geworden. Ich laufe so lass mal, zwischen 2 und 4 Mal die Woche. Ja, und die scheiße Uhr zeige ich mir immer vorm Erhalt an, ne? Und nie vorm Aufbau.
Und du musst einfach mal zwischendurch viel, viel weniger machen. Dann kommt danach auch wieder vorm Aufbau.
Und dann schlägt die mir 6,30er Schnitt vor 45 Minuten. Wieder, was willst du? Ne? Habe ich jetzt keinen Bock drauf auf so einen Mist? Also, nein, mache ich nicht. Beärgert mich. Ich möchte am liebsten löschen, aber ich weiß, das geht nicht. Oder ich weiß nicht, wie das geht. Nee, nicht meins. Ist nicht meins. Nee.
Ich glaube, man kann das ausstellen, diese Trainingsempfehlung. Aber ich habe es auch irgendwie nicht auf die Kette gekriegt bisher. Und dann geht es mal nur so wieder, was erzählst du mir für Quatsch, du komisches Teil hier?
Ich weiß das, aber mit dem Formerhalt. Ich will Form Aufbau sehen oder hast du super gemacht. Aber nee, macht's nicht.
Ja, ich glaube bei der Nike-Uhr, also eine Zeit lang habe ich ja dafür Nike auch immer ganz viel gemacht und dann hatten die eine Kooperation mit der Apple Watch und sowas, die war immer sehr großzügig mit dem Lob, also da hast du bei jedem zweiten Lauf hast du dich irgendwie wie ein Held gefühlt und es gab dann auch mal ein Feuerwerk, weil du irgendwie was Tolles gemacht hast und sowas, das fand ich sehr, sehr schön an dem Gerät, die war so von den reinen Lauffunktionen und sowas, glaube ich, können Konkurrenten doch deutlich mehr, aber motivieren und loben, also war mit der Apple Watch ganz, ganz groß, das fand ich nicht schlecht,
weiß ich noch. Was ich natürlich schätze, wenn du früher irgendwo im Urlaub warst und bist gelaufen, ja, dann hast du gesagt, Schatz, ich komm, mach eben 10er, ja, und dann kamst du nicht zurück, weil du dich verlaufen hast, ne? Oder irgendein Hund kam dir entgegen, ist wieder, da laufe ich nicht zurück, da laufe ich die eine Schleife einfach so rechts und wieder rechts, da ist eine Hose gegangen, da hast du mal einen lockeren 20 gemacht. Erinnere ich mich im Übrigen, das ist mir passiert 1986 vorm München-Marathon. Da bin ich auch mit dem Friedhelm Abel, mit meinem Laufmentor, der mich damals zum Laufen gebracht hat, haben wir gesagt, komm, wir machen mal so einen Shakeout-Run kurz vorm Marathon. Und dann sind wir einen Tag vom Marathon locker mal 25 Kilometer gerannt.
Gut ausgeschüttelt.
Ja, du kannst dir vorstellen, der Marathon ist nicht ganz so gut gelaufen. Aber wie gesagt, das kann dir jetzt nicht mehr passieren, weil die Dinger, die Strecken, weißt du, du bist irgendwo im Urlaub und sagst, gib mir mal einen Streckenvorschlag, ne? Oder guckst über Komoot und lädst dir das auf die Uhr. Das ist einfach genial. Das schätze ich wirklich. Ne? Das haben wir halt alles nicht gehabt. Ne? Das ist wirklich alle Ehren wert, was man da machen kann mit dem GPS.
Das finde ich auch genial. Also Routenplanung finde ich großartig, gerade wenn man unterwegs ist, zumal man ja auch so ein bisschen die Sicherheit hat, dass es Routen sind, die auch andere Leute schon gelaufen sind und schon ausprobiert haben. Ne, das heißt, man weiß auch, das ist jetzt vielleicht von der Strecke her auch irgendwie ein bisschen schöner als jetzt irgendwie nur durchs Industriegebiet oder sowas, ne? Also das finde ich auch genial. Da habe ich auch schon echt ganz, ganz tolle Gegenden irgendwie kennengelernt und wusste dann aber auch, ne, ich bin echt weit weg, aber ich weiß halt auch, wie ich nach Hause komme, ne? Und wie viel es noch ist und so, ne? Da finde ich auch richtig geil. Also Routenplanung, Digga, großartig.
Mal Gegenfrage. Habt ihr herzfrequenzorientiert trainiert?
Stimmt. Nee. Nicht? Überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Okay. Also nur im Höhentrainingslager mal ab und zu, dass man gesagt hat, so, jetzt messen wir mal vorher ein paar Wochen irgendwie zu Hause, damit wir dann in der Höhe irgendwie Vergleichswerte haben. Aber ansonsten haben wir eigentlich immer viel nach Gefühl und sonst in erster Linie nach Pace trainiert. Das war so unser Messwert. Wir haben natürlich ab und zu mal eine Leistungsdiagnostik dann auch mal gemacht, ne, und waren dann auf dem Laufband und dann Laktat und so. Aber sonst war das tatsächlich auch so im Nachhinein, muss ich sagen, ganz, ganz viel Bauchgefühl und einfach Erfahrung vom Tono hier, Tono Kirschbaum, unserem Trainer, der einfach ja wirklich auch, wenn er dabei war, zumindest bei Intervallen gesehen hat, okay, heute einer mehr oder zwei weniger und das so gemacht hat. Und wenn er dann nicht mit dabei war im Trainingslager in Kenia oder sowas, auch eigentlich alles nach Gefühl, nach Tempo, auf den Puls ab und zu mal geschaut, aber eher so im Nachhinein, um irgendwie so eine Bestätigung zu haben, war in Ordnung. Aber wirklich sehr, sehr wenig. Das ist aber auch, ich meine, es hat ja gut geklappt, muss man sagen, so, ne? Aber man wird natürlich auch nie wissen, ob man es nicht anders noch besser hätte hinkriegen können, ob man nicht noch manche Verletzungen auch irgendwie hätte vermeiden können. Ne, gerade jetzt habe ich vor 2 Wochen nochmal einen Podcast aufgenommen, war ganz spannend, mit dem Carsten und der Fabienne Königstein, ne, die ja nun auch wirklich exzellente Marathonläuferin ist, die Fabienne. Und er sagte, sie machen so viel jetzt mit Laktat, ne, und haben wirklich gesehen, dass sie dadurch nochmal ein ganz anderes Trainingssystem aufgebaut haben, ne, die Intensitäten ganz anders steuern. Das fand ich schon sehr, sehr spannend auch wieder. Ich glaube tatsächlich auch, dass sich da sehr viel getan hat. Aber witzigerweise gibt es auch wieder beide Wege. Die machen jetzt ganz viel mit irgendwie Wissenschaft. Und auf der anderen Seite sehe ich dann eben wieder Henrik Pfeiffer und habe das Gefühl, der macht überhaupt nichts mit Wissenschaft. Der macht nur alles mit der Brechstange und möglichst viel und möglichst lustig und klappt auch. Ne? Ja. Also es ist jedes Mal so, dass ich einfach sagen muss, ich weiß auch nicht, was der beste Weg ist. Ich glaube, gesundes Körpergefühl ist ganz, ganz wichtig. Und das dann eben über so Werte wie jetzt Puls oder was auch immer dann mal zu steuern, ja, muss man mal sehen. Und wir, sag mal, ist ja auch immer noch ein Unterschied, ob wir jetzt über Freizeitsport reden oder ob wir eben über Hochleistungssport reden. Ich glaube, im Freizeitsport die Gefahr zu überziehen, ist definitiv auch bei ganz, ganz vielen da. Ja, weil also Läuferinnen und Läufer sind einfach tendenziell mal sehr ehrgeizig und schießen auch mal gerne übers Ziel hinaus. Ne, aber ja, wenn man da ein bisschen einschreitet und sagt, Leute, ne, macht auch mal ein bisschen locker, ja, hast du halt vielleicht nicht irgendwie ein Jahr deines Lebens irgendwie dafür geopfert, um jetzt dich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Ne? Ich weiß auch für den Freizeitläufer, Freizeitläuferinnen sind Ziele ganz, ganz wichtig. Und wenn so ein Marathon daneben geht, um Gottes Willen, ja, wegen der berühmten Erkältung oder was auch immer, auch ganz, ganz schlimm. Ja, aber da kommt wahrscheinlich dann doch noch die zweite und dritte Chance, wenn man zu den Olympischen Spielen möchte dieses Jahr. Und es klappt dann nicht, weil man es überpaced hat. Ah, weiß man nicht, ob die Chance nochmal kommt. Ne? Aber gut, jetzt bin ich ein bisschen abgewichen. Also nein, wir haben eigentlich nie nach Puls trainiert. So.
Also eure Grundregel war, kannst du quatschen, bist aerob unterwegs, kannst genau. du nicht quatschen, bist anaerob unterwegs. Ne? Genau. Kein Problem. Also ich muss absolut. Ich war ja kein, bin zwar 60 Mal Marathon gelaufen, aber ich war kein guter Marathonläufer im Verhältnis, auch zur 10er-Zeit. Aber meine Bestzeit bin ich damals tatsächlich auch nach einer Leistungsdiagnostik gelaufen und bin nach Herzfrequenz gelaufen.
Okay, krass. Also auch im Wettkampf dann die ganze Zeit.
Ja, genau. Mhm.
Weil das finde ich ja auch sehr schwierig. Also wie gesagt, ich habe es nie gemacht, aber ist es nicht so, dass man einfach im Wettkampf dann sowieso einen deutlich höheren Puls hat durch die Aufregung und den ganzen Kram? Mhm.
Jein, also ich denke mal schon am Start auf jeden Fall, aber wenn du einmal unterwegs bist, denke ich mal, da tut sich da was wegen Aufregung, glaube ich, nicht so viel. Ne?
Okay.
Also ich habe halt möglichst versucht, lange an der Schwelle zu bleiben. Irgendwann natürlich kommst du drüber, aber dann solltest du möglichst weit schon oder nah am Ziel sein. Ja. Und das hat eigentlich damals super gut funktioniert.
Okay.
Und ich mit Negativ-Split laufen und mein 2:42 gelaufen ist jetzt keine besondere Zeit, aber wie gesagt, ich hab ja nie mehr als 80 Kilometer die Woche gemacht. Hm. Ja, war das auch schon in Ordnung für die damaligen Verhältnisse. Ja.
Ja, ich weiß
halt, dass gewinnst du, glaube ich, nee, nicht gewinnen nicht, aber du bist so beim Duisburg-Marathon oder Essen-Marathon, bist du mit 2:42, glaube ich, noch unter der ersten, weiß ich nicht, 20 oder 30 oder so.
Das ist schon gut vorne dabei, ja.
Naja, ist auch. Die Szene ist auf jeden Fall breiter geworden, ne? Das kann man schon sagen. Die ist Gott sei Dank breiter geworden. Die ist gesünder geworden, muss man sagen. Früher war ja, bist du gelaufen, konntest du laufen, ne? Oder sie sein lassen.
Ja.
Also ich weiß noch, ich hatte erst mal unter 3 Stunden gelaufen bin beim Marathon. Da haben sie mir auf die Schulter geklopft im Verein und gesagt, ja, jetzt kannst du jetzt langsam fängst du ja bei dir auch an zu funktionieren. Und da war ich in der vereinsinternen Wertung vom ASV Duisburg 26. mit einer 2:59. Also vereinsinterne Wertung, ne? Ja, das sind ganz andere Zeiten gewesen. Ne? Ja. Und jetzt ist er halt, ist halt eine breitere Laufszene. Aber was ich jetzt auch gerade merke, weiß nicht, ob das auch so siehst, dass wir jetzt in den letzten Jahren wieder extrem gute Talente haben, die wirklich in der Spitze.
Also in der Spitze irre. Also
Wahnsinn, ne?
Genau, bei vereinzelten Mittelstrecken funktioniert es noch nicht so, ne? Aber ganz klar, gerade Marathon, es gab in der deutschen Geschichte noch nie so viele, so schnelle Athletinnen und Athleten. Absolut verrückt, auch das haben wir da wieder thematisiert, ne? Dass du die Quali schaffst bei den Frauen und bist trotzdem nicht dabei, dass du bei den Männern irgendwie irre Zeiten anbieten musst. Ja. Ne? Zu meiner Zeit gab es irgendwie, ich glaube, 2 Olympische Spiele, die komplett ohne deutsche Beteiligung stattgefunden haben bei den Männern, weil einfach keiner die Normen geschafft hat. Mhm. Ne? Und also das ist ja. Und
da waren die Normen aber noch woanders.
Ja, da waren die Normen ganz woanders, auf jeden Fall. Ne? Also, genau, 2:12:30 hätte ich damals laufen müssen in dem einen Jahr. Dann haben sie die Normen sogar nochmal im Jahr danach deutlich runtergesetzt. Da waren die noch langsamer, 2:14 oder sowas hätte sogar irgendwie mal gereicht. Da war ich leider dann schon raus, denn das hätte ich auch gepackt. Aber also mittlerweile natürlich ganz, ganz andere Normen, die da, ne, aber sind wir wieder beim Thema eben auch Carbon, sicherlich nicht nur, ne, aber auch Carbon, hat sich halt extrem viel getan, ne, also ich habe geträumt von unter 2:10, da wäre ich der König gewesen zu meiner Zeit und jetzt, ja, 2:08, 2:06 muss man anbieten, ne, hallo in Deutschland, hallo?
Ja, das ist Wahnsinn, absoluter Wahnsinn.
Ja, und bei den Frauen eben auch, ey, boah, als ich da letztes Jahr gesehen habe, Fabienne Königstein da in Hamburg einen riesen Marathon gerannt. Und jetzt ist sie im Team nicht dabei für Paris, ne? Wahrscheinlich. Also, naja, okay. Ja. Aber genau, da hat sich auf jeden Fall super, super viel getan. Gut, Ausrüstung, wunderbar, ne? Experte Marc hat uns einiges hier zum Besten gegeben. Trailrunning. Wollte ich ja auch nochmal dich so ein bisschen pieksen. Ne? Du hast es gerade so schön gesagt, das fand ich auch gut. Eigentlich braucht man in unserer Region, ne, also jetzt hier, liebe Leute, falls ihr das nicht so einsortieren könnt, ne, aber Mettmann und Essen, das ist jetzt ja mit dem Auto so eine halbe Stunde oder sowas. Ne? Wir sind eigentlich nicht mehr Ruhrgebiet hier in Mettmann. Das ist bei uns so rheinland-bergisches Land irgendwie, aber man kann quasi da rüber gucken. So, ne? Und in Bochum war ich lange unterwegs. Das ist dann richtig Ruhrpott und Duisburg und alles, was wir so rüber reden. Ne? Also wir bewegen uns hier so im Dunstkreis Bochum, Essen, Duisburg, Düsseldorf, Köln, irgendwie so im Groben. Ne? Und ja, also die großen, fetten Berge haben wir hier nicht. Bei mir ist es immer sehr hügelig, ne? Habe ich heute Morgen auch wieder gemerkt. Ne? Aber ich sag auch, also wenn es einigermaßen trocken ist, kann ich mit einem normalen Straßenlaufschuh alles laufen bei mir. Trotzdem, Trailrunning, Riesenthema. Und ich fahre, yay, kann ich auch schon ankündigen, im Sommer auch wieder 10 Tage nach Österreich, um da durch die Berge zu rennen. Macht sich das trotzdem bei euch jetzt auch bemerkbar oder ist das nur so, dass der Laufladen, keine Ahnung, in Garmisch-Partenkirchen auf einmal da irgendwie ganz anderes Programm irgendwie im Sortiment hat?
Also tatsächlich ist es so, dass das natürlich auch ein Nord-Süd-Gefälle ist, ne? Also ja. Was die Kollegen in Süddeutschland haben natürlich eine ganz, ganz andere Trailszene als wir hier. Aber auch hier bei uns auf dem Baldersteig oder die Öfte ist in Essener Süden schön zu laufen. Gibt es immer mehr Trailläufer und die Szene ist auch eine schöne Szene. Ich muss auch sagen, die hat mir selbst auch geholfen in der Phase, wo ich halt merkte, du bist nicht mehr so schnell.
Ja, kenne ich.
Ich habe ja irgendwann mal gedacht, wenn du nicht mehr unter 40 Minuten läufst, hörst du auf zu laufen. Ne? Totaler Humbug. Aber ich musste ja irgendwie, ich musste damit klarkommen. Das ist gar nicht so einfach. Und da hat mir die Trailszene echt geholfen, weil es einfach so eine schöne Community ist, wo es nicht um Zeiten geht, wo es um gemeinsam laufen geht, wo man auf den anderen wartet. Und das muss ich sagen, das ist eine schöne Erfahrung gewesen, die ich nach wie vor gerne teile. Und sowohl auch in den Alpen, wie auch aber hier bei uns in der Gegend. Da laufe ich sehr, sehr gerne auch mal ab und zu mal einen Trail. Und wenn, was zur Ausrüstung angeht, wir haben natürlich in dem Verkauf von Trailschuhen mehr die softeren, sag ich mal, die leichteren, also die wie soll ich sagen, also die nicht so hardcore orientiert sind, wie als jetzt die Kollegen in Süddeutschland, die dann halt schon auch den einen oder anderen Wettkampf-Trailschuh verkaufen, der bei uns jetzt ja so gut wie gar nicht verkauft wird. Da gibt es schon Unterschiede. Aber was wir auch verkaufen, sind halt Trinkrucksäcke und so weiter, Trail-Textilien, wo du halt auch mal ein paar Taschen mehr hast. Du musst ja dann auch mal hier ein Gel mitnehmen, musst dein Handy mitnehmen, dann musst du deine Pfeife am Rucksack haben. Es gibt ja auch so Pflichtausrüstungen bei vielen Trailläufen. Und sowas bieten wir natürlich auch an für die Kunden, die sagen, hey, ich bin nächste Woche beim Sud oder beim, was weiß ich, Transalpine. Und ich brauche einfach nur was. Und auch das haben wir im Sortiment, ganz klar.
Ja. Hast du da auch das Gefühl, also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite liebe ich das auch, genauso wie du gesagt hast. Also wie gesagt, ich bin da noch nicht so drin, habe mal ein so ein Ding mitgemacht, habe letztes Jahr beim Zug mal irgendwie zugeschaut. Diese Entspanntheit und diese Lockerheit, die ist halt schon echt einfach cool, weil du nicht diese Zeiten-Hatz immer hast. Aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, diese Trailläufer, die suchen die Extreme dann halt anders. Sprich, natürlich kannst du auch einen 10 Kilometer oder einen 20 Kilometer Traillauf machen. Aber eigentlich, ne, reden die dann doch wieder schnell alle von, naja, das muss eben nicht ein 50er sein, sondern Traillauf kann dann auch gerne mal 100 Kilometer mit 5000 Höhenmetern sein, um da wirklich zu sagen, ich bin echter Trailläufer. Ist das nicht irgendwie teilweise sogar noch bekloppter als im Laufen, wo man, ne, es muss nicht jeder Marathon gelaufen sein. Ich kann es einfach immer nur wieder so sagen. Trotzdem hat man manchmal das Gefühl, es wird immer genau darüber geredet. Und beim Zut hatte ich wirklich das Gefühl, Könige sind nur die 105 gemacht haben. Die ganze Nacht durch mit 5.500 Höhenmetern. Völlig Banane. Ja, also warum? Ja, warum? Ich find's ja auch geil, aber Muss das sein? Nein! Wie siehst du das?
Ach, ich sehe das entspannt. Natürlich ist, wir kommen aus einer anderen Szene, Jan, ne? Also bei uns war Marathon war ja schon so das Maß aller Dinge und Ultra war eigentlich kaum ein Thema, gab es auch, klar, aber war jetzt nicht groß publik. Also es ist ziemlich untergegangen in der Laufszene. Das ist jetzt anders geworden. Ne? Jetzt gibt's schon eine ausgeprägte Ultraszene, sowohl auf der Straße wie auch im Gelände, im Trail. Und ich glaube, das ist eine andere Art von Laufsport. Es ist eine sehr stark mental orientierte Art des Laufsports. Auch eine Sportart, wo es auch völlig legitim ist, da auch mal schnell zu gehen. Und ich sag mal, wenn du 1860er irgendwo läufst mit 2.500 Höhenmetern, 3.000 Höhenmetern, dann wirst du nicht alles durchlaufen können. Vielleicht ein oder andere, aber das ist wirklich in der Breite nicht der Fall. Ist schön, finde ich. Ich finde schön, dass es das gibt. Es ist für mich genauso wenig wie für dich. Ich würde es oft mental einfach nicht schaffen, weil ich auch immer so der bei mir war so Blutgeschmack im Ziel, dann war gut.
Ne? Ja, schön.
Aber so ein Trainingslauf, für so ein deswegen bin ich auch Marathon nie so richtig schnell gewesen, also im Vergleich zu 32 auf 10, weil ich hatte keinen Bock auf über 3 Stunden laufen oder so. Ne? Und dann nach 2 Stunden, da musste auch mal irgendwann mal Feierabend sein oder 2 Stunden 15. Ne? Deswegen bewundere ich umso mehr auch die Marathonläufer, die dann in 5,5, 6 Stunden ins Ziel kommen. Hey, wie lange brauchen die für einen 30er im Training?
Wahnsinn. Chapeau. Der ja? Aufwand, krass, Wahnsinn. Wie die das durchziehen. Wahnsinn. Mental, echt irre. Ja.
Mental, absolut stark. Wirklich, da ziehe ich immer meinen Hut vor. Generell auch hier beim Lauftreff, wenn die einen 7er-Schnitt laufen, 37er-Schnitt, ja, dann brauchen die wesentlich länger. Die sind für mich, sind das die Helden des Lauftreffs, nicht die, einen 4er-Schnitt mal eben eine Stunde fertig sind mit der Seerunde. Ne? Ich habe da einen riesen Respekt vor. Für mich wäre es persönlich nichts, könnte ich nicht. Umso mehr wahrscheinlich auch mein Respekt, weil ich einfach dazu nicht in der Lage wäre. Ja. Mein Kopf macht das einfach nicht. Mein Kopf will irgendwann nach 1,5, 2 Stunden fertig sein im Laufen. Das ist so. Am Fahrrad ist das anders. Da kannst du mal zwischendurch mal Pause machen, einen Kaffee trinken oder so. Am Fahrrad ist halt anders, aber Laufen, das war ja da, nee, nach 2 Stunden, 2 Stunden 15 muss der 30er vorbei sein. Auch so, ich weiß nicht, wie das bei dir war beim Marathon. Also mein längster Vorbereitungslauf beim Marathon waren vielleicht 32 mal 33 Kilometer. Ja. Heute würden die gerne mal 36 Kilometer laufen. Also das war auch für mich, wäre das auch nichts gewesen. Du bist ja noch länger unterwegs, ne?
Ja, das fand ich eigentlich nie so problematisch. Also ich habe zum Beispiel, also mein längster Lauf so in der Vorbereitung mal auf dem Marathon war wirklich irgendwie eine 38 und da hatte ich aber dann irgendwie noch irgendwie 3 Kilometer Einlaufen und Auslaufen irgendwie so dazu. Ne, das war dann schon auch ordentlich, aber das war halt auch geil, das war halt irgendwo in Kenia, weißt du, ne? Dann rennst du halt da durch die Gegend und hier nochmal eine Runde und da nochmal eine Runde. Die letzten 16 oder 18, glaube ich, habe ich dann auf der Bahn im Kreis rumgemacht, weil es da nicht so stark bergauf und bergab geht. Das war dann für die Rübe schon irgendwie ein bisschen zäh. Aber ich habe das viel lieber gemacht als früher, so diese Einheiten. 10.000 Meter Läufer, naja, was macht der auf der Bahn? Der ballert halt diese scheiß Intervalle. Und so 20 mal 400 Meter auf der Bahn immer wieder und immer wieder. Und das Laktat kickt im Prinzip ja nicht nach dem 18., sondern du hast ja nach dem 8. Lauf hast ja schon die Schnauze voll, ne? Und so ein langer, gesteigerter Dauerlauf, da joggst du halt durch die Gegend, dann machst du halt erstmal 15 nur einrollen und so. Fand ich eigentlich ganz cool, ne? Also, vielleicht ist das auch im Nachhinein jetzt die Verblendung, keine Ahnung. Aber vielleicht hätte aus mir doch noch ein Marathonläufer werden können, wenn ich da ein paar Jahre mehr gehabt hätte. Man weiß es nicht. Fand ich eigentlich auch geil.
Hört sich schwer danach an. Also bei mir war das nichts. Ich bin ja in Boston letztes Jahr mein 60. und letzten gelaufen. Da habe ich keinen einzigen 30er gemacht, ne? Da habe ich. Das waren 28 oder so. Und das habe ich mit Erfahrung gemacht, sage ich jetzt. Einfach langsam gelaufen, schön mit den Zuschauern abgeklatscht und bei diesem Tunnel, wo die Mädels stehen, ne, bei der Mädchenschule dann auch mal kurz Fotos gemacht, abgeklatscht. Und so. Das geht dann auch ohne. Aber ja, darf man ja nicht laut sagen. Nee, also das kriege ich jetzt Ärger mit allen.
Genau. Also. Unprofessionelle Vorbereitung, du bist kein gutes Vorbild, bla bla bla.
Genau, was erzählt der da? Ja,
genau. Nein, natürlich hat Marc das nur das eine Mal hat das nicht ganz so gut gemacht. Bei den anderen 59 Marathons hat sich Marc immer ganz perfekt und präzise vorbereitet und genauso wie das im Lehrbuch steht und so und überhaupt. Eben. Genau, ja. Nee, habe ich tatsächlich anders gemacht. Also New York da letztes Jahr. Gerade die langen Dauerläufe, da habe ich nämlich genau das gemacht, was wir vorhin bequatscht hatten. Eine schöne, lange Runde gesucht und habe mich total gefreut, dass ich wirklich mit Mann und Umgebung, ich habe ja keinen Bock, irgendwo hinzufahren zum Lauftraining, bin ich immer zu faul dazu. Aber du hast, wenn du eine 30er oder 35er machst, hast du echt einen anderen Radius als bei der 15, die ich sonst so meistens mache. Und ich habe mich total gefreut. Dann war ich da auf einmal hier irgendwie in Hilden im Stadtwald und so und habe gedacht, das ist ja ewig weit weg eigentlich. Nee, in einer Marathonvorbereitung kannst du da halt hinjoggen und wieder nach Hause. Ne? Also von daher auch diese langen Läufe habe ich jetzt tatsächlich da wieder genossen, fand ich ganz cool. Also wenn dann halt die Knochen halten und nicht wieder irgendwie was wehtut und mich nervt, dann kriege ich mal richtig den Hals. So.
Ja, du siehst ja, wie facettenreich unser Laufsport ist, ne? Und das ist ja das Schöne daran, ne? Das ist wirklich, für jeden ist was dabei, ne? Ja. Ob kurz oder lang, ob schnell oder langsam, ob Trail oder flach, so ähnlich wie die Laufschuhwelt, ist auch die Laufsportwelt, ne? Sehr schön, vielfältig und für jeden ist was dabei.
Ja, definitiv. Bunat Imperium, jetzt sind wir schon ein bisschen bei Ausrüstung gewesen und sowas. Bei uns in der Region, diese ganzen Bunat-Läden überall, wie viele gibt es überhaupt mittlerweile? 15 oder so? Oder?
Nee, so viel sind wir nicht. Boah, jetzt
fast. Gefühlt sind es 20, denke ich immer, aber ich weiß, dass es nicht so viele sind. Aber
ich glaube, wir sind 12 Türen.
12 Türen, ja. Okay, und dann gibt es noch irgendwie Laufschule und dann gibt es noch hier und Reise und Event und alles. Also ihr habt ja da ein Konzept aufgestellt, ein Imperium, wie gesagt, da gegründet mit allen möglichen Geschichten, was auch wirklich so ja fast alle Facetten des Laufsports irgendwie abbildet, ne?
Ja, das ist ja im Prinzip, ja, ich nenne, wir sind ja keine Kette, ne? Wir sind ja keine Kette. Ich sag mal, wir sind so ein Freundeskreis, die alle ihren bombastischen Job in ihren Städten machen, alle ihre eigene Community-Arbeit haben. Wir haben alle denselben Namen, natürlich, Bunat, aber sind natürlich auch unterschiedliche Typen, die sich aber auch fantastisch ergänzen, machen schöne Marketinggeschichten zusammen und jeder Standort für sich hat seine Kompetenz. Wir sind schon ein bunter Haufen, ganz klar, aber jeder hat so sein Netzwerk aufgebaut. Du nanntest gerade die Laufschulen. Wir haben ja die Ausdauerschule in Essen, die auch in anderen Städten noch unterwegs ist. Und dann macht der Carsten in Duisburg sein Kurssystem. Dann hat die Laufschule in Düsseldorf ihr System. Der Krefelder Jörg Giesen macht sein Bahntraining und ich glaube auch Marathonvorbereitung. Also jeder hat so sein Ding. Und dann machen wir auch schon mal halt Sachen zusammen. Und da möchte ich schon mal darauf hinweisen, dass wir das im Dezember auch nochmal ein gemeinsames Ding machen. Und zwar am 7.12. machen wir eine große Christmas-Läufer-Party als Charity-Geschichte für das WDR-Weihnachtswunder.
Ah, cool.
Den Termin bitte fett in den Kalender eintragen. Bin noch in der Vorbereitung. Es wird Live-Musik geben. Wir hoffen auch, dass wir Jan Fitschen dahin kriegen für Interviews zwischen den Musikpausen, vielleicht noch den einen oder anderen Laufprominenten.
Müsst ihr genug Pausen einplanen, ich laber aber zu viel.
Laufstein, mein Lieber. Und das Coole ist, es spielt die Band Jenny and the Pips. Okay, kennt keiner, weiß ich. Freunde von mir. Die Hälfte der Band sind Läufer. Und an der zweiten Gitarre, an der E-Gitarre, spielt ein gewisser Jörg Bunat. Unser Firmengründer, der sich ja vor einigen Jahren zurückgezogen hat und seine Liebe zur Gitarre wieder entdeckt hat. Am Schlagzeug mein lieber Freund Norbert Antweiler, mit dem ich im Prinzip mit in der Ausbildung das Laufen mit dem Friedhelm Abel angefangen habe. Und der ein Jahr später eingestiegen ist in die Marathonszene. Rainer Seuchter, guter Triathlet von früher, spielt am Bass. Also ganz tolle Geschichte. Jenny and the Pips gibt es auch auf Instagram, könnt ihr euch angucken. Die spielen dann in dem Bürgerhaus in Überruhr, in Essen-Überruhr. da passen 300 Leute rein. Wir werden auch bei Zeiten, werden wir ein Anmeldesystem über Race Result einrichten, dass man sich online anmelden kann dafür. Ab 10 Euro kann man da rein. Und wer mehr spenden möchte, der kann das natürlich auch machen. Schon mal so ein Hinweis auf eine gemeinsame Geschichte, die mir jetzt gerade einfällt.
Gibt es schon eine Webseite dazu oder was? Kann ich direkt was verlinken? Wie sieht's aus? Das mache ich ja immer
gerne. Tatsächlich, ich bin noch
wirklich in der Planung. Also nur Save the Date, Leute, Save the Date, ja, 7.12. Save the Date, vormerken. So machen wir das hier heute und weitere Infos folgen dann auf jeden Fall hier im Bundesimperium. Ja, sehr gut. Okay, wunderbar. Meinst du, dass das, was heißt meinst du, man sieht ja, dass es funktioniert, dass das tatsächlich so genau diese Geschichten auch die Zukunft jetzt des Lauf-Einzelhandels ist, denn also, ich sag mal, vor 20 Jahren war ja schon auch so, okay, jetzt kommen die ganzen Online-Händler und jetzt geht's allen ganz dreckig und ich habe das Gefühl, es ist genau andersrum. Ich habe das Gefühl, dass ja, es ist sicherlich nicht leichter geworden, aber trotz allem haben genau diese Einzelhändler mit ihrer Fachkompetenz vor Ort und mit ihrem einfach extrem vielfältigen Angebot, Community-Runs, hier mal eine Party, da mal irgendwie, keine Ahnung, einen Laufschuh-Test vor Ort. Ich habe das Gefühl, ihr seid irgendwie wichtiger und präsenter als je.
Ja, also ich will nicht zu viel zum Online-Geschäft sagen, aber so viel, nur ein Satz, Umsatz ist halt nicht gleich Gewinn. Ne? Du kannst halt einen 10-Euro-Schein für 5 Euro verkaufen, machst du viel Umsatz, aber wenig Gewinn. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Also es ist ein anderes Geschäft. Was uns angeht, ich glaube, der Läufer fühlt sich einfach inzwischen bei uns zu Hause, weil wir ja nicht nur die Beratung machen, die natürlich extrem wichtig ist, sondern alles drumherum. Also wenn ich jetzt mal einfach nur meinen Standort als Beispiel für alle Bunats nehme, die mit Sicherheit auch dasselbe anbieten oder das Gleiche anbieten. Wir bieten einen Lauftreff an. Wir machen Community-Läufe. Wir haben auch Veranstaltungen in unseren Läden. Da ist jeder anders auch unterwegs. Dadurch, dass ich halt sehr viel Platz habe, mache ich auch gerne mal ein Comedy-Konzert, Comedy-Show bei mir im Laden oder ein Konzert. Dann gibt's auch mal ein Abendessen. Also wir machen Reisen, wir machen Kurssysteme, wir haben ein Labor im Laden, wo man eine Leistungsdiagnostik machen, Spiroergometrie und. Wir haben ein riesen Netzwerk. Das heißt, wenn einer sagt, hey Mensch, mir tut die Geräte weh, ich brauche einen guten Physio, ich brauche einen guten Orthopäden, dem helfen wir. Ja, das kann kein Onliner der Welt. Das ist einfach so. Ne? Und die Sichtbarkeit, die wir halt auch nach außen haben, ist auch für die Lieferanten nicht unwichtig. Also es gibt ein bestimmtes Unternehmen, sage ich jetzt mal, ich will jetzt auch keinen Namen nennen, es hat uns jahrelang nicht beachtet, weil die dachten, die können alles direkt verkaufen.
Ja, ich glaube, ich weiß, um wen es geht.
Ja, wir brauchen nicht darüber zu reden. Die kommen wieder angeschlichen, dann kommt wieder, ich glaube, die haben sogar wieder einen Außendienst, ja, und sagen, Mensch, ey, wir brauchen den Handel doch. Ja, die Leute können ja unsere Klamotten gar nicht anpacken, gar nicht sehen. Es sei denn, die sind in großen Städten unterwegs, ne, in den Key-Cities, da vielleicht. Aber das sind halt so Sachen, da habe ich Spaß dran. Also einfach zu sagen, hey, nee, ohne uns ist doof. Ne? Ich meine, wir arbeiten ja wirklich mit Herzblut an. Alle, die bei uns einen Job machen, die verdienen echt kein Vermögen. Weil die Branche, ich kann keine Supergehälter zahlen. Die machen es aus Leidenschaft. Das sind Läufer, die leben das Thema. Die lieben es. Ja, und ich glaube, wenn du bei uns in den Laden reinkommst, dann merkst du das, dann spürst du es auch. Dass es nicht darum geht, dem jetzt noch was aufs Auge zu drücken oder hier noch einen Zusatzverkauf. Nee, aber wenn der sagt, die rechte Wade tut mir weh, dann zeigen wir dem, was Triggern ist oder was Rollen ist. Dann, ne, das ist ein Mehrwert. Du gehst rein, willst eigentlich nur einen Laufschuh kaufen und hast hinterher ein paar Übungen für zu Hause, die deine Probleme, womit deine Probleme los wirst. Ne? Und das sind halt so Sachen, die machen einfach Bock. Weißt du? Die machen einfach Bock. Und mein Part ist halt, bei uns in Essen diese Community-Arbeit nach vorne zu bringen. Ne? Mit Veranstaltungen. Wir haben in Essen 13 Veranstaltungen über unsere Kollegen von Bunat Events. Wir machen City-Trails. Da läufst du halt durch irgendwelche Gebäude. Dann spielt da einer Gitarre oder einer jongliert. Oder wir laufen in Duisburg durch die Table-Dance-Bar. Und da hängen die Mädels an der Stange und du läufst da vorbei. Abgefahrene Geschichten. Wir haben in der Essener Firmenlauf mit 13.000 Teilnehmern.
Ist deine Kneipe auch dabei, wo du damals rumgekifft hast, sag mal? Darf man da auch durchjoggen mittlerweile? Hast du das in Duisburg eingebaut?
Gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Nee, nee, abgerissen worden. Ist abgerissen worden. Nee, 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 nee. Ich habe wahrscheinlich habe ich trainiert. Nee, aber das, weißt du, das ist mehr als nur Beratung, ja. Mehr als nur Einkaufen. Es ist, wie gesagt, ich kann es nur mal sagen, wir sind wirklich mit ganz, ganz viel Herzblut dabei. Es macht unglaublich viel Spaß. Ja. Und auch wenn ich irgendwann meinen Laden an meinen Mitarbeiter weitergeben werde, die Community-Arbeit, die werde ich so lange machen, bis irgendwann ins Gras beißen muss. Das macht mir einfach Laune. Das macht einfach unglaublich viel Spaß.
Ja, wäre auch noch eine Frage gewesen, die ich hier auf meinem Zettel hier draufstehen habe.
Was danach passiert?
Also, wenn ich dich so sehe, denke ich ja jedes Mal, okay, jetzt labert der Typ was, ich muss meinen Laden irgendwann abgeben und sowas, sitzt mir gegenüber, sieht aus wie 50, ne, ist schön, wenn man so viel erwirtschaftet hat, dass man mit 50 dann in Ruhestand geht und dann noch ein bisschen Community-Arbeit macht oder sowas. Aber du hast es ja schon verraten, du bist eben keine 50 mehr. Und, tatsächlich, also, aus dem Laden rausziehen und noch weiter aber erhalten bleiben durch eben das alles, was drumherum passiert.
Also erstmal bin ich ja noch im Laden, ne? Also ich werde werd den Laden sicherlich noch bis Ende 25 machen und dann aber dem Laden trotzdem erhalten bleiben. Also mein Mitarbeiter Jens, der schon lange bei uns ist, der hat großes Interesse, das Ding zu übernehmen und hat auch die Fähigkeit dazu. Nur die Community-Arbeit, die macht einfach Laune. Und
kannst du dich verlassen, wa?
Kann ich den Auftreff einfach einen Stich lassen und samstags nicht mehr dahin kommen. Das kann ich nicht bringen. Ne? Ja, und die zweite Leidenschaft, die ich hier habe, ist ja Veranstaltungsmoderation. Und da sehe ich mich eigentlich auch mehr als Motivator, weil ich einfach weiß, wie ein Läufer tickt und was er gerade hören will und was nicht. Und deswegen macht mir das unglaublich Spaß, auch Veranstaltungen, Laufveranstaltungen zu moderieren. Da habe ich dieses Jahr auch schon einiges an Buchungen und das werde ich dann auch nach der Ladeninhaberzeit dann auch weitermachen.
Ja. Ist okay, der Plan. Also, genau.
Ich hatte eigentlich auch gedacht, ich mache noch ein paar Jahre länger mit dem Laden, aber ganz ehrlich, ich habe auch gesundheitlich einen vor die Nase gekriegt im letzten Jahr und dann überlegst du halt auch, was kommt noch, ne? Ich werde nächstes Jahr 60 und wie lange lässt der liebe Gott mich hier noch machen? Und da habe ich gedacht, komm, lass doch nur noch das machen, wo du richtig, richtig verbrennst und drin aufgehst. Und das ist halt Lauforganisation, den Essener Firmenlauf. Das ist ja auch mit meinem Baby, den habe ich 2011 erfunden. Da werde ich mit in der Orga weitermachen. Dann Community-Arbeit werde ich weitermachen und ich werde Moderation weitermachen. Also ganz aufhören, Jan, du kennst mich.
Genau.
Dazu bin ich zu unruhig und ich kann mich da nicht den ganzen Tag irgendwie zu Hause hinsetzen, Fernsehen gucken oder so. Nee, ist nicht meins. Aber da freue ich mich auch drauf. Zeit.
Ja, du hast mir vor 10 Jahren schon erzählt, du würdest weniger laufen und sowas. Und dann habe ich dich danach wieder bei irgendwie 100 Millionen Wettkämpfen mit irgendwelchen irren Zeiten gesehen und habe nur gedacht, ja, Marc, ja.
Naja, ich meine, ich mache ja nach wie vor Läufe mit.
Genau.
Aber nicht mehr halt zeitorientiert. Das heißt, ich stelle mich jetzt nicht mehr
in die erste. Das ist alles immer sehr, sehr, sehr relativ, immer was zeitorientiert ist und was nicht halt. Ne? Das ist genau. Manche würden immer noch sagen, du bist einfach sauschnell und sau ehrgeizig.
Nee, gar nicht mehr. Das ist wirklich vorbei. Weil ich auch gemerkt habe, nach 40 Jahren Laufen, auch wenn ich schuhwerkstechnisch gut ausgerüstet war, aber 40 Jahre Laufen, das ist schon viel. Und wenn du rechnest, das waren ja im Schnitt 3000 Kilometer, hat man ja schon gehabt. Jetzt weniger, jetzt bin ich so bei 2000, aber früher waren auch schon mal 4000. Rechne mal zusammen, 40 Jahre. Ne? Ja. Und ja,
wie oft bist du um den Äquator gerannt? Wenn man, oder einmal Mond und zurück oder sowas? Ja, da gibt es ja so verrückte Dinger. Müsste man eigentlich mal machen.
Genau, noch nie ausgerechnet. Aber ja, ich hab halt Meniskusschaden, ich habe Sprunggelenksarthrose, Sachen, die mich jetzt nicht daran hindern zu laufen, aber mich darüber bewusst machen, dass ich einfach ein begrenztes Potenzial habe, was ich ausschöpfen kann. Und je weniger ich mache, je weniger Druck ich ausübe, also Geschwindigkeit rausnehme und auch Kilometer reduziere, desto länger werde ich noch laufen können. Und deswegen ist Marathon jetzt nicht mehr. Ich habe mich jetzt für die Superhalves angemeldet, bin jetzt in Lissabon gelaufen, im Sommer, im Herbst geht es nach Kopenhagen. Das sind halt schöne Sachen, wo man auch reisen kann. Und mache keine Wettkämpfe mehr auf Zeit. Marathon, wie gesagt, nicht mehr. Und dann hoffe ich, dass ich wirklich noch ganz, ganz viele schöne Laufkilometer vor mir habe. Genussläufer.
Ja, Genussläufer, sehr schön. Hat lange gedauert, bis du den Weg gefunden hast, aber irgendwann funktioniert das, genau.
Genau, angekommen.
Sehr gut, sehr gut. Lieber Marc, wunderbar, sehr, sehr coole Folge hier heute. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe ja so ein bisschen immer den Untertitel und ganz zum Schluss meiner Sendung, weil ich es jedes Mal vergesse, überfalle ich dann immer die Leute noch und sage, wusstest du eigentlich, dass der Untertitel meiner Sendung hier, ja, also Laufen ist einfach, ne, ist der Titel, ist ganz klar. Der Untertitel quasi ist ja einmal im Trainingslager. So, ne? Und jetzt haben wir schon irgendwie einige lustige Geschichten gehört, von wegen Ugali kochen und im Laufladen und so und ähnliches. Aber ich weiß, du warst ja ganz viel auf Texel unterwegs und sonst wo überall und so. Und gerade auch so viel, wie du das jetzt gemacht hast, hast du noch so einen Schwank, wo du sagen würdest so, Alter, das ist so eine Geschichte, die passiert eigentlich nur, wenn man irgendwie mit Läuferinnen und Läufern unterwegs ist und einem normalen Menschen kann man das vielleicht gar nicht erklären, dass das so witzig war oder so.
Oh Gott, ist ja viel passiert. Wir haben ja, wie gesagt, wir haben ja jedes Jahr auch ein Trainingslager mit Kunden. Aber ich kann mich an eine Sache erinnern. Wir hatten mal ein Trainingslager mit meinem lieben Kollegen aus Duisburg und Carsten Krupp zusammen. Da waren wir in Andalusien und hatten einen Mittelstreckler dabei. Den Lulu. Und wir hatten an dem Tag auf dem Programm 25 Kilometer. Und der Lilu gesagt, seid mir nicht böse, aber da bin ich raus. Ich laufe aber mit euch ein Stück mit und dann kehre ich wieder um. Gesagt, getan, Lulu startet mit uns. Und Lulu hatte keinen schlechten Orientierungssinn. Lulu hatte überhaupt gar keinen Orientierungssinn. Wir waren dann von unseren 25 Kilometern zurück, haben geduscht, uns fertig gemacht, sind zum Abendessen. Kein Lulu, weit und breit. Irgendwann kam dann Lulu völlig fertig nach seinem 35-Kilometer-Lauf zurück zu uns. Ich muss sagen, die Geschichte werde ich niemals vergessen. Lulu, danke dir für diese Story damals aus dem Trainingslager. Ich glaube, das war 2008 oder so in Andalusien.
Ohne die Trackpack-Funktion auf der GPS-Uhr, die wir vorhin schon hatten. Geil.
Genau. Ohne GPS.
Da konnte man sich noch richtig gut verlaufen. Sehr, sehr geil. Ja. Und jeder, der jetzt irgendwie keinen Laufsport macht, der sagt, naja, dann ist er halt ein bisschen weiter gelaufen. Aber jeder, der läuft und weiß, eine Mittelstrecke geht halt nur bis 1500 Meter und da macht man selten Dauerläufe länger als 15 Kilometer im Training, der weiß jetzt auch, was der Unterschied zwischen auf 15 und auf 35 bedeutet und dass Lulu ganz, ganz lange davon auch noch wahrscheinlich zu zehren hatte.
Ich muss zu seiner Entschuldigung, muss ich sagen, es gab unglaublich viele Verteilerkreise in dem Ort und da hat er sich ein paar Mal vertan mit den Abbiegungen.
Ja. Geht schnell. Ist ja nicht so, dass wir uns nicht auch schon irgendwie ein paar Mal verlaufen hätten, so wenn ich mal so zurückgucke bei uns. Also zumindest bei mir weiß ich, dass das ein paar Mal passiert ist.
Ja, dazu.
Muss so sein. Und Läufer verlaufen sich ja auch nicht, die machen ja einfach nur ein paar Kilometer extra. Ne? Das ist ja alles geplant eigentlich so. Ne? Okay, super. Lieber Marc, dann vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ne? Sehr, sehr cool. Wir sehen uns auf jeden Fall am 7.12. habe ich mal hier notiert. Ne? Und ich habe direkt geguckt, nee, also das nächste Laufcamp, das vorher ist, da bin ich wieder da. Also bisher steht da nichts in meinem Plan. Ne?
Also kann ich dich mit einplanen?
Also ich muss gleich noch mal in Ruhe gucken. Irgendwas steht drin, aber ich glaube, das ist ein Termin aus dem letzten Jahr, den ich vergessen habe, umzutragen.
Das wär cool.
Irgendwas, Vortrag, Lettlenserlauf und Nikolauslauf. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das schon geplant haben. Warte mal.
Wenn das bei Bunert Essen steht, dann verschieben wir das. Das ist ein Samstag im Übrigen.
Okay. Ja, genau, das weiß ich. Das ist... Der steht hier von Freitag bis Samstag drin bei mir. Muss ich nochmal genau gucken, was das ist. Aber ich werde das mal eruieren. Ansonsten auf jeden Fall mal irgendwie am Ballenallsee nochmal beim Dauerlauf. Das habe ich ja auch schon seit Ewigkeiten geplant, dass ich das irgendwie mal auf die Kette kriege. Am Wochenende so viel
oder unterwegs. Oder nochmal ein Kenia-Abend.
Das ist schwierig. Oder nochmal ein Kenia-Abend. Ja? Wäre auch nicht schlecht. Ne? Wie lange ist der letzte her? Vier, fünf Jahre? Vielleicht kriegen wir noch ein paar Leute.
Wieder Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Kenia kann man nur mehr erzählen. Haben wir jetzt auch wieder ein paar neue Filme und ein paar neue Fotos. Gibt's wieder einiges zu lachen.
Okay. Ja, meine harte Nummer nach Micky Krause hier bei dir Gast zu sein, ist natürlich
ein großer Fußstapfen für mich. Ne? Also, naja. Möchtest du auch noch was singen? Du hast doch erzählt, du hast irgendwie häufiger mal Musik bei dir im Laden. Nee, nicht?
Ja, okay, na gut. Okay. Micky ist da echt besser. Ist ein super Typ im Übrigen. Aber ich bin gerade dabei, gerade den Podcast zu hören.
Ja. Von daher. Voll auch so krass ehrgeizig. Ne? Ich hab so, also was für ein verrückter Typ mit dem Lebenswandel, den der da hat, dann auch noch so zu trainieren und das so durchzuknallen. Das war schon irre. Also, falls ihr es noch nicht gehört habt, letzte Folge auf jeden Fall auch hören. Ansonsten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, gerne weiterempfehlen den Podcast. Haut bei WhatsApp eure gesamte Lauf-Community an, schickt jedem den Link hier, ne, und macht und tut und Laufen ist einfach total witzig, beste Unterhaltung für den Laufrun, für das Bügeln zu Hause, für die Fahrt zur Arbeit, wenn man dann in der Bahn sitzt, die ausnahmsweise nicht streikt, was auch immer, ja, überall könnt ihr uns lauschen, ne. Natürlich könnt ihr super gerne auch mal bei Budan Essen vorbeigehen. Der Marc ist nicht so oft da, ne, mittlerweile auf der Verkaufsfläche unterwegs, weil, wie ihr gehört habt, der organisiert immer alles andere, hinten in seinem ruhigen Kämmerchen. Aber er hat mir versprochen, wenn man nach ihm fragt, dann kommt er vielleicht auch noch mal aus dem Büro raus, dass man ihn sich auch mal angucken könnte. Ansonsten werdet ihr generell, glaube ich, bei den Bunats und auch bei den anderen Laufexperten in Deutschland doch immer sehr, sehr gut beraten und lohnt sich immer ein Besuch, egal ob jetzt Carbon-Schuhe oder normale Schuhe, was auch immer da euer Begehr ist, ist nicht so verkehrt. Ne, deswegen unseren Laden weiterempfehlen, unseren Podcast weiterempfehlen bei Budat und sonst wo. Mal vorbeischauen, eine gute Zeit haben bei euren nächsten Läufen. Es wird Frühling, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, total geil. Ja, heute Morgen wunderschön, es blüht alles, die Vögel zwitschern, großartig, finde ich super. So, und jetzt habe ich hier wieder ganz, ganz viel geschwafelt. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Ich wünsche euch alles Gute und lieber Marc, dir natürlich auch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis bald.
Vielen lieben Dank und allen und liebe Grüße nach draußen. Ciao, ciao. Wir sehen uns bei verschiedenen Läufen oder beim Lauftreff. Bye, bye.
Tschüss.